Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 255. Heute sprechen wir über die Krise bei WWE und versuchen so ein bisschen festzustellen, wann begann diese Krise und wie kommt die Promotion aus diesem Loch wieder heraus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe heute wieder mal zwei wackere Gesellen hier an meiner Seite. In der Einleitung, der erste David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Wackere Grüße.
Und erneut, ich glaube zum dritten Mal in vier Tagen hier bei mir am Mikrofon, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo, gerade eine echt scheiß Zeit für Leute, die mich nicht leiden können.
Ich merke auch spürbar, dass die Hörerzahlen sinken. Also ich muss irgendwann wieder durchwechseln hier.
Durchwechseln?
Durchwechseln.
Das hast du wirklich gesagt.
Super.
Schön.
Schön. Es läuft. Ja, wir haben Extreme Rules hinter uns. Das normale Geschäft hat uns wieder. Aber wir greifen trotzdem noch mal so ein bisschen zurück und schauen mal, wo denn eigentlich die Krise bei WWE, die es ja nun mal aktuell gibt, wo die eigentlich begonnen hat und ob die vielleicht nicht auch ein viel längeres Problem ist als jetzt nur so die letzten 1, 2, 3 Jahre. Deswegen werfen wir einen Blick zurück auf die Vergangenheit von WWE in den letzten, ja, ich würde mal sagen, so 10, 15 Jahre geht das dann schon. Und wir versuchen natürlich auch ein bisschen zu ergründen, wie die Promotion da wieder aus dem Loch rauskommen kann. Und dieses Thema wurde übrigens von einem unserer Hörer hier vorgeschlagen. Schöne Grüße an den Kollegen AJ Black auf YouTube. Ich hoffe, du bist damit zufrieden und ich hoffe, ihr habt hier viel Spaß am Podcast. Und an der Stelle natürlich hier gerade mal ganz kleiner Hinweis. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch das hier gefällt, schaut bei Patreon und Steady vorbei. Ganz aktuell dann natürlich die Review zu Fight for the Fallen von AEW. Nächste Woche gibt's die Helden. Wir haben ein neues Gastspiel am Start. Also schaut da gerne vorbei. So, und damit legen wir einfach direkt los hier mit dem Hauptthema, würde ich sagen. Weil es ist ja wirklich derzeit ein großes Thema, die Krise bei WWE. Die Ratings steigen zwar aktuell wieder, waren aber in einem historischen Tief. Wir haben nicht ganz gefüllte Hallen, teilweise halbleere Hallen und so weiter und so fort. Also die Krise ist da. Ja, und wir haben natürlich hier auch gleich ein paar Baustellen, die wir hier beackern müssen. Ne? Das ist das Talent, das ist das Booking, es ist vielleicht auch die Präsentation und die Sendung und alles drumherum an sich. Die Ratings gehören da natürlich auch dazu. Und deswegen frage ich erstmal hier den guten Kai. Kai, wenn du an die Krise bei WWE jetzt denkst, was sind da so die ersten Punkte, die dir so in den Kopf kommen?
Keine besonderen Charaktere mehr oder dass häufig auf Momente aufgebaut wird. Also ich sag mal, wir alle sind ja auch große Fans von irgendwie so einem großen Moment, wenn man sagt so, ah, krass, das war jetzt geil. Aber ich finde, so ein Moment ist halt umso besser, wenn du dann so einen gewissen Payoff hast. Und immer nur zu sagen, oh, nächste Woche passiert was ganz, ganz Krasses. Ja, das ist natürlich toll, aber es kann ja auch nächste Woche was Krasses passieren, was jetzt seit 3 Monaten aufgebaut wird. Und das hat man gefühlt irgendwie gar nicht mehr so. Also ich sag mal, die Kofi-Sache ist jetzt so das Aktuellste, was so ein Payoff hatte. Aber das, also das hatte dann ja schon verhältnismäßig für heutzutage einen langen Aufbau mit 1,5, 2 Monaten. Aber sonst haben wir immer nur so, ja, wir booken für den Moment. Und ich meine, wie häufig sagen wir auch in Pay-Per-Views, ja, das ist ja kein WrestleMania, das ist ja kein SummerSlam, das passiert da eben nicht. Und das, also das ist so ein bisschen das Komische heutzutage, dass man schon Besonderheiten fast vorhersehen kann, weil sie dann auch grundsätzlich noch angekündigt werden.
Das ist ja das Lustige an der Sache. Früher gab es ja diese alte Maxime, anything can happen in the WWE. Und genau dieses Gefühl fehlt derzeit so ein bisschen. Ich glaube, das hängt auch dann so ein bisschen damit zusammen, dass eben die Leute nicht mehr so oft einschalten, dass sie vielleicht auch nicht in die Halle gehen, weil sie sich denken, ja, es ist ja eh nicht so aufregend, wie es vielleicht mal gewesen ist. Oder da passiert eh nicht das große Ding, was ich mir jetzt erhofft habe. David, was ist denn das, was dich derzeit oder die letzten Jahre so ein bisschen gestört hat? Ich weiß, wir machen Headlock seit 3 Jahren. Wir sind eigentlich ja wirklich am Ball geblieben irgendwo. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen auch unterschätzt, muss ich sagen. Auch ich persönlich. Stichwort Feuerwerk zum Beispiel. Habe ich nicht gedacht, dass das so einen Impact beispielsweise hat oder die wechselnden Stages und solche Sachen. David, was fällt denn dir dazu ein, was hier noch so an Baustellen offen ist?
Mein größtes Problem ist gerade, ich habe die Datei von dir offen, wo wir schon ein paar Sachen aufgelistet haben, ein paar Infos. Und je mehr ich das halt durchlese, desto mehr habe ich einfach den Oberbegriff, dass immer mehr das weggenommen wurde oder gemacht wurde, gegenteilig von dem, was ich eigentlich mag oder was ich mochte. Und das sind mehrere Sachen. Es kann Story sein, mit Stages sein. Okay, PG, Attitude nochmal und so weiter. Aber generell, kommen wir nachher dazu, sind es immer mehr Sachen, wo ich einfach denke, das ist genau das Gegenteil, was ich mir wünsche. Und immer mehr, was ich mochte, wird mir Stück für Stück weggenommen. Und das klingt jetzt dramatischer, als es eigentlich ist, aber es ist halt wirklich über all die Jahre, wenn ich das so sehe, ja, so halt, wie soll man sagen, es ist halt ein Tropfen auf den Stein und irgendwann hüllt er sich dann aus. Und das ist so jetzt gerade ein bisschen der Fall.
Das Ding ist ja, es gab jetzt ja wirklich in den letzten Wochen so eine Art Kettenreaktion. Man hat ja gemerkt, da entwickelt sich unglaublich viel. Das haben wir auch in dem Frust-Podcast, John Moxley-Podcast hier besprochen. Aber wenn man sich das eben anschaut, dann ist das eben einfach eine Entwicklung aus den letzten wirklich 10 bis 15 Jahren, die es hier gegeben hat, plus eben auch noch mit dem Ganzen, was da drumherum auch noch nicht um das Unternehmen, sondern tatsächlich auch teilweise mit in der Wirtschaft und solche Geschichten, was da abgelaufen ist. Wenn man sich die Ratings nur mal anschaut, wir haben ja ein wunderschönes Diagramm, was wir irgendwie, was man problemlos im Internet findet. Da gibt es natürlich den großen Peak zu Zeiten des Monday Night Wars, speziell zum Ende des Monday Night Wars, wissen wir, wo Raw wirklich dann auf der absoluten Höhe gewesen ist. Und dann kann man aber auch sehen, dass Jahr vor Jahr wirklich kontinuierlich die Zahlen bei Raw im Speziellen gesunken sind. Also wenn wir jetzt mal so ausgehen, im Schnitt bei im Jahr 2000 hatten wir bei Raw noch einen Zuschauerschnitt von 5,88. 2001 waren es plötzlich nur noch 4,64. Natürlich bedingt durch das Ende des Monday Night War. Auch da sind natürlich dann Leute weggebrochen, die einfach gesagt haben, interessiert mich nicht mehr, für mich ist die Spannung raus, ganz klar. Und wir hatten da natürlich auch dann die ersten großen Stars, die einen Abgang gemacht haben. Also allen voran natürlich Steve Austin und The Rock. Wir hatten 2001 die Invasion Angle, die nicht funktioniert hat, so recht. Wir hatten dann 2002 natürlich auch den Brand Split, der im Nachhinein jetzt auch nicht gerade wirklich ein Erfolg gewesen ist.
Aber guck mal genau, in dem Moment, wenn so ab 2003 herum, dann hat man halt so den Fall aufgefangen und auf diesem Level blieb man ja relativ lange.
Ja.
Und das war aber schon die Zeit, wo ich noch weiß, dass man sich im Internet immer öfters über so gewisse Dinge aufgeregt hat. Aber es war halt nicht so schlimm. Es hat sich eigentlich nie in Ratings gezeigt. Du warst immer trotzdem immer dabei. Aber so halt seit so 5 Jahren merkst du halt richtig diesen Wumm. Also ja. Das ist so richtig Abschwung. Aber nicht nur bei den Ratings, sondern halt emotional auch.
Die letzten 5 Jahre sind hier natürlich ein gutes Stichwort, wenn wir da mal drauf schauen. 2014 haben noch im Schnitt 4,143 Millionen Zuschauer Raw verfolgt. 2015 waren es nur noch 3,7, 2016 3,1, dann 2017 3,01, 2018 2,823. Also da ist ein deutlicher Zuschauerschwund sichtbar und auch deutlich spürbar. Das ist eben auch natürlich das Ding. Ich glaube, dass diese Zeit, die du jetzt gerade angesprochen hast, also hier so 5, 6, 7, 8, also da hat man ja immer noch die Ratings bei Raw noch immer über 3, 3,5, was noch nicht die Welt ist, aber angesichts der Zahlen, die auch andere Sendungen schreiben, ist das ja alles noch top. Muss man auch dazu sagen, auch heutzutage ist es ja immer noch so, dass Raw im Vergleich zu anderen Shows noch solide Zahlen schreibt. Ne? Also da dürfen wir das jetzt auch nicht übertreiben, aber ich finde, man sieht hier trotzdem auch schon einen ganz klaren Rückgang. Und was man, wie ich finde, ganz besonders sieht, ist, dass du merkst, wo dieser Generationswechsel hätte sein müssen und dass er da nicht stattgefunden hat. Was ich mir gedacht habe, als ich diesen Podcast hier konzipiert habe, war eigentlich dieses Ding, irgendwie hat man es nicht geschafft, zwischen 2008 und 2012, 13, wirklich ausreichend neue Leute an die Spitze zu bringen, um die Leute, also die Zuschauer, dauerhaft zu begeistern und emotional zu involvieren.
Klar, ja, oder hast halt die du da hingebracht hast, waren unzufrieden und sind irgendwann gegangen. Genau. Also, man guckt irgendwie einen Brock Lesnar, einen Batista, einen CM Punk. Das sind ja irgendwie alle Stars, die aufgebaut wurden und haben dann irgendwann gesagt, nö, ich bin jetzt raus, das reicht mir. Ja. Aus welchen Gründen auch immer.
Es ist ja vor allen Dingen ein kleiner Widerspruch zu der Ausrichtung von der WWE. WWE hat ja irgendwann gesagt, wir machen PG, weil die Zielgruppe jünger sein sollte. Und der Gedankengang ist ja dabei nicht nur, ja, wir erreichen eine andere Zielgruppe, sondern wenn du eine junge Zielgruppe erreichst, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich hoch, dass wenn die älter wird, auch dabei ist und dabei bleibt. Aber man hat ja an den Ratings siehst ja, dass genau das eigentlich nicht passiert ist, was eigentlich logisch wäre. Sondern dass die irgendwann dann auch im Laufe der Zeit, je älter sie wurden, dann abgesprungen sind.
Ja, genau. Wie gesagt, es gab ja noch mal diesen Generationswechsel quasi, wo dann auch der Batista hochgekommen ist, wo ein Cena hochgekommen ist, Randy Orton und so weiter. Dieser ganze Schwung, der da auf einen Schlag da gewesen ist. Aber das ist eben inzwischen auch schon, 15, 12 Jahre her, wo die wirklich dann groß geworden sind. Aber ich muss auch hier noch mal was einwerfen. Zum Beispiel, wir schimpfen ja in der heutigen Zeit so ein bisschen über den Super Cena von 2008. Und das ist eben für mich einer der Meilensteine, die wir hier in dieser Geschichte haben. Zum einen der erste Meilenstein für mich persönlich war das Ende von Monday Night War, weil das hat natürlich die Wrestling-Landschaft einfach mal, ja, nicht gespalten, aber da war einfach ein Zeitalter vorbei. Plötzlich hattest du nur noch einen großen Marktführer. Alle anderen waren weg. Es gab ein paar kleinere Indie-Promotions, egal ob es jetzt TNA gewesen ist oder dann später Ring of Honor, aber da war dann nicht mehr viel. WWE hatte gewonnen. Und in dem Punkt, glaube ich, da waren auch einfach viele dabei, die gesagt haben, gut, jetzt reicht's mir. Ich verfolge das noch ein bisschen, aber ohne diesen Konflikt zwischen den beiden Großen hat mir da ein bisschen die Spannung gefehlt. Das sieht man auch ganz klar in den Ratings bei Raw. Das sieht man auch bei ganz vielen anderen Zahlen. Trotzdem war da noch der Boom da. Und den hat man dann eben auch noch mitgenommen in die Ruthless Aggression Era. Da hat es ja auch noch funktioniert. Da waren die Zahlen auch noch okay. Da war das Produkt auch noch ein bisschen edgier. Also das Ding war dann aber, dass natürlich dann auch gerade 2006, 2007, 2008 noch andere Faktoren mit dazu gekommen sind. Ich habe eine interessante Kolumne gelesen. Das habe ich euch jetzt hier übrigens nicht aufgelistet. Weshalb gerade 2007 und 2008, weshalb es da eine gute Idee gewesen ist, auf jemanden wie John Cena zu setzen. Nämlich, dass man zu Zeiten der Wirtschaftskrise, die damals geherrscht hat, auch allein um die Aktionäre nicht zu verschrecken, einfach gar nicht einen großen Umbruch wagen konnte. Weißt du, wenn die Wirtschaft eh schon so wackelig ist, dass teilweise große Unternehmen daran stürzen, da ist man lieber den sehr, sehr konservativen Weg gegangen, hat auf die Leute gesetzt, die man kennt, und hat dadurch sein Schiff quasi Merkel-mäßig, sage ich jetzt mal, durch den Sturm geführt.
Und dann hattest du aber das Problem damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da gab es eine Zeit, wo Cena länger verletzt war.
Ja.
Und erstmal hat dann Randy Orton, war eigentlich der logische Stammhalter dann, der den Platz gehalten hat, aber der war dann auch verletzt und dann hattest du plötzlich ein riesiges Loch.
Ja.
Das war eben diese Sache. Also du hattest Cena, Orton und dann war eine enorme Lücke da. Also, weil ich weiß auch noch, es gibt doch irgendwie diese Zeit, klar, ich kann mich vielleicht auch ein bisschen irren, aber ich sag mal so 2009 bis 2011 ungefähr, da in meinem Kopf ist da jedes Pay-Per-View-Match Cena gegen Randy Orton. Und ich glaube auch immer, also da sind wirklich sehr, sehr viele. Ich weiß noch, wir hatten, und dann gab es immer diese so, ja, jetzt zum letzten Mal. Und dann gab es nochmal ein Hell in a Cell Match. Und dann gab es da nochmal irgendwie ein Iron Man Match. Also ich glaube, die haben jede Stipulation, die es gibt, einmal durchgekämpft.
Das ist natürlich auch so ein Faktor, ne? Das Wiederholen von Matches und von großen Matches zeigt aber auf der einen Seite auch die Unsicherheit, die es damals gegeben hat. Ich glaube, man wollte damals nicht auf die neuen Leute setzen, außer sie haben sich eben massiv aufgedrängt. Klar, wir hatten auch noch genug andere große Namen. Also dann beispielsweise, wenn man ins Jahr 2010 guckt, natürlich so Namen wie ein Chris Jericho. Wir haben einen Edge, Rey Mysterio. Wir haben auch da schon einen Sheamus, der schon etwas prominenter eingesetzt worden ist. Aber eben dann auch viele der etablierten Namen natürlich. Ein Shawn Michaels, ein Undertaker, Randy Orton haben wir gerade eben schon angesprochen. Und viele Leute, wie auch ein Cody Rhodes, ein Ted DiBiase, Dolph Ziggler, Drew McIntyre und wie sie nicht alle heißen. Kofi Kingston war damals auch schon da. Die haben dann eben den Sprung nicht nach oben geschafft. Ich sehe das als Zeichen der Unsicherheit, dass man in dieser Zeit, wo es eben so wackelig alles gewesen ist, dass man lieber gesagt hat, komm, wir machen langsam, wir drosseln auch das ganze Produkt ein Stück weg, dadurch auch dieser Umschwung auf PG, der ja, wenn man so schaut, 2008 bis 2013 ist ja so offiziell die erste Phase der PG-Era, das fällt da ja lustigerweise auch mit rein. Und ich finde, das ist was, das kann man irgendwie fast schon verstehen, dass man da so ein bisschen das Gas rausgenommen hat, im Sinne von, wir fahren das Ding auf Nummer sicher und wir gucken, wie das weiterläuft.
WWE ist so, wie du halt sagst, die ist halt die sichere Nummer gefahren, hat auch weniger neue Talente zu absoluten Topstars gemacht. Aber was die WWE damals schafft, im Gegensatz zu heute, dass es halt eigentlich jedes Jahr immer irgendwas gab, was die Ratings gehoben hat oder was ein größeres Interesse erzeugt hat. Also da ist halt das Comeback von DX, man muss es nicht mögen, aber es hat halt Ratings gebracht. Oder halt, sei es Summer of Punk oder Cena halt in der dicken Fehde gegen Umaga oder so. Es gab halt schon Fehden, beziehungsweise es gab halt schon Storylines, die halt das Ganze ein bisschen, wie soll man sagen, verwischt haben. Dass du halt nicht gemerkt hast, wie schwer es eigentlich ist, weil es halt man es doch geschafft hat, irgendwie die Zuschauer bei der Stange zu halten, weil du halt doch einen Punkt hattest, der meistens interessant war und der halt gezogen hat. Und jetzt hast du halt das Problem, also ich persönlich zumindest, dass du in den letzten 2-3 Jahren diese große Storyline, wo du halt sagst, ja, daran erinnerst du dich in ein paar Jahren noch, die gibt es gerade nicht. Also du hast jetzt halt nicht mehr diese eine Sache, die alles auffangen kann, indem du halt einen Topstar reinwirfst und alles klar, das reicht dann. Einfach diese Konstellation an sich oder halt diese Story-Idee, sondern man sucht verzweifelt, aber man findet nichts.
Ja, beziehungsweise jetzt derzeit hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass man ganz vieles versucht an die Wand zu werfen, wie man so schön sagt, und dann hofft man, dass irgendwas kleben bleibt, ne? Damals, genau. Ich kann diese Entwicklung, die wir damals gehabt haben, die kann ich aber, wie gesagt, durchaus nachvollziehen. Du hast vollkommen recht, dass man da immer wieder ja so Ausrufezeichen gesetzt hat. Wie gesagt, dieser Summer of Punk, auch das ist vielleicht ein interessanter Punkt, wo man auch mal drüber diskutieren kann. Ist das für euch auch einer der Meilensteine im Endeffekt? Weil, überlegen wir mal, wäre ein CM Punk heute noch heiß, wenn der noch bei WWE geblieben wäre? Mal angenommen, der hätte vielleicht mal eine kurze Pause gemacht, vielleicht mal hier so ein Jahr ausgesetzt, wäre er wieder zurückgekommen, wäre aber im Guten mit WWE gegangen. Kai, du als alter CM Punk-Fan, glaubst du, dass dieser Bruch mit CM Punk, der Podcast und der ganze Kladderadatsch, der danach kam, glaubst du, dass das auch einer von den vielen kleinen Splittern in der Rüstung von WWE gewesen sein könnte?
Definitiv. Also, weil gerade in diesem Jahr 2011, wo es dann ja auch diese berühmte Pipebomb-Promo gab, das war ja ein Moment, da war Wrestling auf einmal wieder im Mainstream. Also, ich meine, wir haben ja auch gerade angesprochen, dass bei den jungen Zuschauern gehofft wird, dass die bleiben. Aber die werden dann irgendwann älter, sind so 13, 14 und sagen so, ah nee, Wrestling finde ich nicht mehr cool, wenden sich ab. Und als dieses hier in Punk-Sache kam, da war Wrestling für einen Moment wieder cool. Da war es wieder interessant, weil es irgendwie real war. Das war was anderes als sonst dieses, ja, da sind diese Typen mit Unterbuchsen, die sich irgendwie kloppen, sondern da gab es auf einmal einen realen Bezug und auf einmal war Wrestling in den Nachrichten, in irgendwelchen Morgenshows oder sowas. Und zu dieser Sache, ob ein CM Punk noch so heiß wäre, auf keinen Fall. Also das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ich meine, vielleicht sehen es Leute anders, aber ich sehe das auch momentan bei dem Daniel Bryan. Sachen sind dann immer so lange gut oder bleiben gut in Erinnerung, weil sie irgendwann beendet wurden. Und man dann sagt, ah Mann, das, also so, ich hätte es gern jetzt wieder. Dadurch sind sie geil. Das ist ähnlich, wie wir es auch immer mit Shawn Michaels hatten, wo wir gesagt haben, ja, der soll lieber so wegbleiben, weil das Taker-Match war gut. Und irgendwie ist das so eine Schiene, die heutzutage überall gefahren wird, seien es Videospiele oder Filme. Wir machen eine Sache, die ist gut, machen einen zweiten Teil, machen irgendwas immer weiter, so lange, bis es scheiße wird. Das hast du, egal ob du jetzt irgendwie von einem Spiel Teil 17 hast, irgendwie John Wick 4, 5, 6, 7. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass du dann so eine Overexposure hast. Und ich glaube, das wäre auch bei einem CM Punk passiert. Also, weil ein Cena wurde ja am Anfang auch gemocht. Und auf einmal war Cena allgegenwärtig. Und dann sind die Leute geturnt und hatten darauf keinen Bock mehr. Und du siehst es ja auch bei einem Rollins jetzt. Auf einmal sind die Leute so, nee, Rollins habe ich keinen Bock drauf. Ein Rollins wird Number One Contender, wird ausgebuht. Randy Orton wird angefeuert, wo du sagst, was? Ein Kofi Kingston. Die Leute waren richtig heiß auf diesen Mania-Sieg. Jetzt sagen die Leute wieder, ah, ein Kofi Kingston wird langweilig. Also, es ist schwer heutzutage, Fans dauerhaft zu begeistern und bei der Stange zu halten. Deswegen glaube ich auch, dass die Leute an dem CM Punk das Interesse definitiv verloren hätten.
Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde halt nicht sagen, zum Beispiel Kofi Kingston wird langweilig, sondern das Booking um ihn herum.
Ja, na klar, natürlich, aber also der Charakter Kofi Kingston wird langweilig.
Genau, es ist halt nur sinnbildlich. CM Punk ist halt für mich ein kleiner Baustein, noch nicht mal der allerwichtigste, aber sinnbildlich für das Problem bei der WWE, was halt danach immer stärker wurde. Und zwar, dass du einen Moment hast und die Fans sind heiß, es ist etwas over. Es liegt dir quasi zu Füßen, du kannst daraus noch mehr machen. Und das, was die Fans eigentlich wollen, gibst du denen nicht, sondern nimmst es denen weg, indem du halt beispielsweise noch ein zweites Mal The Rock gegen John Cena im Main Event von WrestleMania haben willst, deswegen auch Punk seinen Titel verlieren muss und so weiter und so fort. Die Fans sind halt nicht doof. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass du als Fan immer öfter im Laufe der letzten Jahre die Situation hattest, wo du sagtest, nein, macht es nicht. Wir wissen, was ihr vorhabt. Macht es bitte nicht. Wir wollen was anderes. Und WWE sagte, nee, doch, ihr kriegt das aber. Und ich weiß, das klingt jetzt halt so banal, ja, Fantasy-Booking ist so einfach, aber das zieht sich ja wirklich durch die letzten Jahre. Und das ist halt, bei CM Punk ist es halt genauso, oder bei Nexus damals ist, wenn etwas over ist, du hast halt eine große Chance und du nutzt es nicht. Und diese vertanen Chancen, das ist so penetrant bei der WWE oder Bray Wyatt, als der debütiert war, was für ein Momentum, wir haben uns schon ausgemalt, ja, der nächste Undertaker oder sonst was, in den Sand gesetzt. Und dieses in den Sand gesetzt, das ist so oft der Fall. Und das ist auch ein bisschen das, was so ermüdend ist oder was halt auch nervt. Und bei Daniel Bryan war halt zum Beispiel noch das Glück, dass die Crowd dermaßen strikt weiterhin gefeuert hat, dass es dann eine Änderung gab beispielsweise. Aber bei anderen Themen, ich sag mal einfach so, je öfter du halt immer gegen eine Wand redest, irgendwann sagst du auch so, ja, warum?
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das alles analytischer und schneller wird. Also du gibst jemandem eine Chance, 4 Wochen, das connected nicht, okay, der Nächste. Und das ist dann so ähnlich, zum Beispiel auch wie bei diesem, ich finde dieser, der Vergleich mit dem Cena The Rock Match ist eigentlich sehr gut, weil das wirkt dann so, da wird geplant, analysiert, okay, womit können wir gut Tickets verkaufen? Ja, Rock gegen Cena. Dann bauen wir daraufhin auf. Und das, was im Jahr passiert, ist in Anführungsstrichen, jetzt in Großanführungsstrichen, irrelevant, weil der Plan ist schon gesetzt. Also, wir wollen das machen. Und das passt gerade gar nicht in unser Programm, weil eine Person davon ist gar kein aktiver Wrestler. Also wisst ihr, wir müssen uns da dann ab Februar darum kümmern, damit es Sinn macht, damit wir da ein Match aufbauen können. Und das war's. Also wir gucken dann, womit, in welche Richtung können wir gehen, was vielleicht für Sponsoren besser ist, was für Aktionäre besser ist. Aber dadurch hast du eben dieses Risiko, dass du Fans enttäuschst. Und ich glaube, das Gleiche ist auch, was sehr unterschätzt wurde, wie mit dieser Saudi-Arabien-Sache. Da wurde analysiert, okay, wir kriegen dadurch das Geld rein, das bringt uns das, minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Aber dass du damit auch wieder Fans vergraulst, ähnlich wie mit, wenn du nicht auf deine Fans hörst, das ist so ein bisschen das Problem. Du machst zwar das Geld in dem Moment und du machst auch gutes Geld in dem Moment. Können wir auch, also was ja auch erwähnt werden muss, ist, dass dann die Aktienpreise von WWE konstant steigen und auch immer neue Rekordwerte erreichen. Die Frage ist natürlich nur, was kommt, wenn diese Geld- oder diese Wirtschaftspeaks vorbei sind und du dich auf deine Fanbase verlassen musst?
Ich glaube, das Problem mit dieser Fanbase, das hat die WWE einfach komplett unterschätzt, weil wirtschaftlich machen sie halt so gesehen alles richtig, aber das Problem ist, wenn deine Zielgruppe immer mehr vernachlässigt wird, bricht irgendwann dieses Fundament halt ein, weil das ist das Fundament und dann wird's halt tricky, auch wirtschaftlich, das spüren sie halt jetzt noch nicht, aber du siehst halt jetzt bei den Ratings und was du halt sagst, mit diesem langfristigen Booking, was schon feststeht, das hat man ja auch zum Beispiel bei Roman Reigns gehabt, wir wollen ihn zum absoluten Babyface hochbauen, egal was er jetzt sagt, das ist dann natürlich verkehrt. Umgekehrt hat aber die WWE in Situationen, wo du halt eigentlich forderst, da muss ein Plan hinterstecken, ganz oft bewiesen, dass halt kein Plan dahinter steckt. Beispielsweise NXT-Leute, die hochgezogen werden, wo die Erwartungshaltung bei uns allen gigantisch war, nach wenn der hochkommt, da kann man richtig was draus machen. Aber so viele Situationen, die halt gar keinen Sinn ergeben oder die gar nicht weitergeführt werden. Wir hatten in den letzten Jahren ganz viele Storylines oder Debüts, die nirgendwo hingeführt haben oder gar mittendrin abgebrochen wurden. Selbst sowas Simples wie halt der Laptop als GM wurde ja nie richtig aufgelöst und Co. Und das zieht sich halt immer durch. Und du brauchst bei einer Serie, meiner Meinung nach, und ich vergleiche es mal mit einer TV-Serie, du musst, wenn du auf irgendwas hinarbeiten oder mitfiebern willst, musst du auf irgendwas hinarbeiten und es muss auch eine Auflösung geben. Das heißt, es muss halt eine Geschichte geben, einen Plan dahinter. Und sei es halt mittelfristiger oder kurzfristiger. Und den hast du bei ganz vielen Sachen nicht. Also wenn wir halt zurückdenken, wie viele Stars haben wir gehabt, wo wir dachten, ja, der könnte richtig groß werden, daraus kann man was machen. Oder Momentum, Braun Strowman, wo wir dachten, huiuiui, der ist gerade heißer als Frittenfett. Und da kam halt nichts mehr.
Ja.
Wo du einfach merktest, man wusste gar nicht, was machen wir jetzt eigentlich, sondern wir sind nur in diesem einen Moment.
Ich finde bei WWE, wenn man sich so die letzten Jahre oder speziell, wenn wir jetzt so 10 Jahre zurückgehen, anschaut, da gibt's verschiedene Seiten. Also ich habe auf der einen Seite das Gefühl gehabt, dass man da so mehr oder weniger von Woche zu Woche versucht hat, irgendwie seine Blah ins Trockene zu bringen,
Schäfchen ins Trockene?
Seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, so heißt es, genau. Dann gab es aber auch wiederum diese extrem langfristigen Pläne, die natürlich dann auch schwierig sind. Also das schwankt eben sehr stark und das macht es natürlich dann auch, da macht es dann auch natürlich auch wiederum schwierig. Da wird ja gerade die Guest General Managers beziehungsweise den anonymen General Manager angesprochen. Auch das ist so eine Geschichte. Wir sind da noch im Jahr 2009, 2010. Das war übrigens auch eine der Zeiten, wo ich auch nicht mehr so 100% vom Produkt überzeugt gewesen bin. Also weil ich diese ganze Geschichte mit den wechselnden General Managers und dieser künstlichen Autorität und den Prominenten da irgendwie für so albern empfunden habe. Ne? Was bringt mir denn ein, keine Ahnung, Timbaland oder ich weiß nicht, William Shatner, die haben mir da zwar vielleicht ein oder zwei lustige Momente beschert, aber im Endeffekt war das nur Schadensbegrenzung, wenn man mal ehrlich ist. Das war eher so ein Wink mit, ja, wir haben momentan ein Problem in der Kreativabteilung. Wir versuchen das mal zu kompensieren, solange es geht. Was machen wir dafür? Das hat früher schon gut funktioniert. Wir holen Stars ran. In derselben Zeit setzen wir nicht auf neue Leute oder nur kurzfristig auf neue Leute. Und was machen wir stattdessen? Wir lassen bewährte Kräfte arbeiten, wo wir wissen, gut, die ziehen noch gute Quoten, die ziehen noch die Zuschauer. Wir nehmen den Cena, wir nehmen Triple H, einen Undertaker, Shawn Michaels, Edge und wie sie nicht alle heißen. Die hatten wir ja da noch alle. Das waren ja noch alles fette Namen damals. Und die haben noch gezogen. Aber zugleich hat man es eben gerade in dieser Zeit extrem verpasst, neue Talente aufzubauen und diese zu etablieren. Und die, die man gehabt hat, wie ein CM Punk, wie vielleicht auch ein Daniel Bryan, die haben dann vielleicht auch nicht so gezündet, wie man sich das erhofft hatte. Also als ein CM Punk 2011 durchgestartet ist, wir haben gerade diesen Punkt schon genannt, da hat man eigentlich gedacht, so, das ist der nächste Megastar. Und dann kam Kevin Nash, so ungefähr. Und dann war es eben mit ja, der mit der Geschichte. Ja, genau. Und dann war dieses Momentum, was da war, das hat man damals nicht genutzt. Im Vergleich zu, weiß ich nicht, der Attitude Era, wo man das mit Austin und McMahon perfekt angefeuert hat, hat man es hier nicht verstanden gehabt. Und da gehen viele, viele Rädchen ineinander. Ich glaube, das war zum einen die Unsicherheit, zum anderen auch natürlich die die neuen Verpflichtungen, weil klar, du hast auf einmal, du hast ein Aktienunternehmen, das gab, ist ja schon länger da, aber trotzdem musst du eben gucken, dass da die Aktionäre immer mit Ratings gefüttert werden, mit Neuerungen gefüttert werden. Und wir wollen hier auch gar nicht alles schlecht reden, ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Es war, WWE hat über die letzten 15 Jahre nicht nur Fehler gemacht, ne? Das muss man auch sagen. Da waren auch einige Sachen dabei, die natürlich absolut sinnvoll waren, ne? Also wir haben gerade Daniel Bryan angesprochen, das hat gut funktioniert. Und das WWE Network hat auch dazu beigetragen. Zugleich gab es aber eben auch diverse Veränderungen in den Shows, die, würde ich sagen, für extreme Probleme gesorgt haben. Zum Beispiel dadurch, dass du eben mehr Shows hast und längere Shows. Raw lief ab Mai 2012, also ab der 1000. Ausgabe von Raw, über 3 Stunden. Das, was ja schon mal per se A, eine große Herausforderung ans Creative ist und B, auch für einen Zuschauer extrem schwierig ist. Du hattest aber dann auch verschiedene andere Aspekte, die da mit reingespielt haben.
Ja, die Pay-Per-Views.
Genau, Pay-Per-Views kommen eben auch dazu. Die waren da noch, also 2012 noch relativ normal, sprich einer im Monat. Aber wenn man dann eben weiterschaut, dann wird das eben auch immer mehr. Also ich habe es hier aufgelistet, irgendwie 2014 waren es dann nach wie vor 12, 2015 waren es dann schon 16, ne? Auch wegen dem Network-Special. 2016 waren es dann 17, inklusive 2 Network-Specials, 2017 waren es 17, also es wurden immer mehr, erst ab 2018 ist es langsam wieder ein bisschen weniger geworden und ich habe jetzt hier NXT und NXT UK nicht mitgezählt. Also es waren teilweise alle 3 Wochen, würde ich mal sagen, waren es dann eben Events und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir hier am Mikro da ordentlich drüber geschnauft haben, weil wirklich alle paar Wochen da ein Event stattgefunden hat.
Aber ich glaube, das war wirklich dieser Ansatz erst, also ganz grundlegend, also da sitzen sicherlich ganz viele schlaue Leute, aber das auch der Ansatz war, okay, wir können Raw 3 Stunden senden, wir haben genug Wrestler, wir können ja Matches machen und 3 Stunden heißt, wir packen nochmal 50% drauf von dem, was wir jetzt machen, heißt, wir können viel mehr Werbung verkaufen.
Ja,
also man muss aber auch dazu sagen, anfangs hat es funktioniert. Anfangs ging es noch.
Ja, weil du dann auch sicherlich zeigen konntest, das, was in Anführungsstrichen vorher weggefallen ist, weil keine Zeit, konntest du jetzt reinbringen. Und auf einmal war irgendwann dieser Punkt, wo du gemerkt hast, oh Mann, 3 Stunden können aber auch echt lang sein, wenn einmal die Ideen ausgegangen sind.
Ja, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allen. Die 3 Stunden ist das schon eine Herausforderung. Ich weiß nur, dass anfangs hat sich die Community eigentlich drüber gefreut, ich auch. Weil War war halt wirklich die Show, auf die du am meisten Bock hattest. Anfangs war es auch cool. Es wurde halt dahingehend gefüllt, dass noch mehr Story war. Und es gab halt dann dafür auch längere Matches. Auch teilweise wirklich richtig gute Matches. Richtig, richtig schwierig wurde es halt wirklich dann, als die Pay-Per-View-Zahl auch noch angehoben wurden. Und dann hast du halt einfach 3 Stunden, um halt eine Zwischenzeit, also die Zeit zwischen den Pay-Per-Views, die immer kürzer wird, zu füllen mit etwas, was du halt nicht füllen kannst.
Und dann kommt auch dazu, dass du noch längere Pay-Per-Views bekommst.
Genau, das auch nochmal. Also dann hast du noch eine WrestleMania, die dann 7 Stunden geht. Und es ist halt alles, wie soll man sagen, immer mehr Masse. Aber die Qualität ist ja die gleiche, nur dass die halt immer mehr aufgeweicht wird.
Quantität vor Qualität irgendwie, ne?
Genau, und zusätzlich halt nur noch, dass du das Gefühl hast, also das ist zumindest das, was mich wirklich die letzten, sag mal, 2-3 Jahre am meisten wirklich stört, ist dieses Gefühl, dass alles irrelevant ist. Mhm. Weil es eh nicht zu irgendwas hinführt. Wenn ich als Zuschauer auch bei einer normalen TV-Serie das Gefühl habe, es geht eh nicht voran, dann verliere ich das Interesse. Und beim Wrestling ist das, gerade bei WWE, habe ich das richtig stark.
Was ich deswegen auch sind ja die meisten auch schon, entschuldige, deswegen sind ja die meisten auch aktuell zum Beispiel überrascht, dass jetzt tatsächlich ein Aleister Black seinen zweiten Sieg gegen den Cesaro irgendwie davontragen darf. Weil es eben diesmal kein 50-50 Booking gibt, sondern weil das anscheinend wirklich da mal ein geradliniger Push sein sollte. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ganz oft einfach diese Fäden, die verlaufen im Sand. Es gibt den Aufbau, der verläuft im Sand.
Oder gerade auch Titelwechsel.
Titelwechsel.
Die absolut keinen Sinn machen.
Ja, oder ja, ne, da kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen, wenn beispielsweise auch Titel zu Leuten gehen, die vielleicht zu nicht ausreichend aufgebaut sind, vielleicht auch Titel einfach irgendwie sinnlos hin und her wechseln, ohne Aufbau oder vielleicht einfach mal, wie wir es jetzt zuletzt gehabt haben, beispielsweise im Intercontinental Championship Belt, der eigentlich innerhalb von 3 Tagen aufgebaut worden ist. Also wir nehmen einen Shinsuke Nakamura, lassen den einen Finn Balor besiegen und beim Pay-Per-View 3 Tage später gewinnt er dann eben nochmal in der Kickoff-Show. Auch nicht so ideal. Kai, du wolltest gerade was sagen, bevor ich über Mund gefahren bin, entschuldige.
Ja, das ist so eine schöne Überleitung zum 50-50-Booking gemacht, dass ich das andere gleich sage. aber das ist auch so eine Sache, die extrem aufgefallen ist, weil entweder du hast diese typischen Pay-Per-View-Matches und wir alle wissen heutzutage, okay, es gibt dann bei Raw SmackDown danach einfach ein Rematch. Also so, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn wir bei Raw nochmal Braun Strowman gegen Lashley gesehen hätten oder sowas. Und dann fragst du dich auch, ja, aber wozu gucke ich denn das Pay-Per-View? Weil im Endeffekt soll ja beim Pay-Per-View, soll ja eine Story, im Normalfall, außer sie läuft halt natürlich weiter, eine Story beendet werden mit einem großen Match. Aber wenn du dann die gleichen Leute nochmal gegeneinander hast, und klar, man kann jetzt argumentieren, ja, aber der hat halt nochmal Lust, gegen den zu kämpfen, weil der hat ja verloren, aber also wie oft haben wir noch dann bei Raw nach Mania dieses, ja, WrestleMania Rematch, und davor gibt es dann wirklich 3 Stück auf der Card. Ja. Und dann denke ich mir, ja, aber es war doch bei WrestleMania. Also, da muss ich doch jetzt nicht nochmal bei Raw sehen. Das sind auch Sachen, die ich nicht verstehe. Genauso wie dieses, ja, jetzt auf einmal hast du, du merkst heutzutage auch viel mehr, was sind diese typischen Lückenfüller-Stories. Bei Raw hast du zum Beispiel Drew McIntyre und Cedric Alexander. Und, ja, wie kann man die Fehde aufbauen? Wenn jetzt Drew McIntyre direkt gewinnt und aus dem Leben tritt, A, ist schwierig. Ja, geben wir Cedric Alexander einen Roll-Up-Sieg. Und, also, das sind so diese Sachen, du weißt, was passiert. Weil das ist alles Schema F geworden.
Ja, die Pay-Per-Views haben halt kein Highlight mehr oder sind kein Highlight mehr für dich, genauso wie mir auf den Keks ging, dass du, sag mal, du hast Wrestler A gegen Wrestler B und dann hast du dazwischen 8 Paarungen jede Woche, indem sie in verschiedenen Konstellationen mit irgendwelchen Tag-Team-Partnern aufeinandertreffen.
Ja, das ist genau wie diese typischen Tag-Team-Fäden, die aufgebaut werden.
Ja, furchtbar.
Also A gegen A, B gegen B, dann gibt's ein 4-Mann-Tag-Match, dann gibt's ein 3-Mann-Tag-Match und das ist so ein bisschen, also, das wird alles viel vorhersehbarer, viel, also, da werden Fäden auch nicht mehr durch Promos aufgebaut, großteils, oder wenn dann durch standarddumme Promos oder sowas wie Uzi Hot oder guck mal, die rasieren sich ihren Rücken. Also, da ist irgendwie keine Spannung mehr drin. Dieses, was Olaf am Anfang gesagt hat, jede Woche kann alles passieren, das hast du eben nicht mehr, weil du weißt, nee, diese Woche wird das passieren. Und dazu muss ich auch kein Dirt Sheet lesen, sondern das ist vorhersehbar. Das ist, um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, ja, Daniel Bryan und Eric Rowan verlieren bei Extreme Rules die Titel. Und natürlich, wir wollen ja Zuschauer bekommen, was sagen wir dann? Oh, Daniel Bryan macht bei SmackDown eine karriereverändernde Ankündigung. Rate mal, was es nicht bei SmackDown gibt. Richtig, eine karriereverändernde Ankündigung. So, es wird einfach immer noch in Superlativen gesprochen. So, ja, Biggest Announcement, und dann gibt's das doch nicht. Oder Biggest Debut, und dann passiert's doch wieder nicht. Also, diese leeren Versprechen, das ist so wie, ja, jetzt sagt Brock Lesnar, gegen wen er eincasht. Und dann so, nee, macht er doch nicht. Und jetzt casht Brock Lesnar ein. Nee, macht er doch nicht. Also, du tust damit ja keinen Gefallen. Das, so, du löst das ganz kurz, weil dann Leute einmal sagen, oh, jetzt interessiert's mich, jetzt schalte ich ein. Hast Ratings, dann merken die Leute eben, nee, warte, wir werden hier verarscht. Das passiert nicht. Und das regelmäßig, dann schaltest du ja, dann verlierst du irgendwann das Interesse.
Das Vertrauen vor allem, das
ist halt. Ja, genau, genau.
Ich glaube, das ist auch gerade das Extremste, was WWE jemals gemacht hat, dass halt wirklich du quasi angelogen oder veräppelt wirst. das mit Lesnar ist am heftigsten. Dass halt wirklich angekündigt wird, ja, casht ein und dann doch nicht und du einfach nur denkst, ja, das lasse ich einmal mit mir machen. Vielleicht doch ein zweites Mal.
Vielleicht auch ein drittes Mal.
Und beim dritten Mal sage ich, nee, fuck you, dann schalte ich lieber was anderes ein oder ich schalte halt eben nicht ein. Und das finde ich zum Beispiel auch besorgniserregend, dass du das überhaupt machst, dass du als Unternehmen im Grunde genommen, um halt einen kurzfristigen Erfolg zu erzielen, sämtliches Vertrauen halt verspielen willst. Und apropos Vertrauen, ich finde halt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, Roman Reigns Royal Rumble-Sieg zum Beispiel ist für mich ein riesiger Knackpunkt gewesen, was das Gefühl angeht, von wegen, okay, ihr von der WWE, ihr da oben, ihr scheißt auf die Meinung vom kleinen Mann und zeigt mir noch anschließend den Mittelfinger. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das wirklich, da ging so ein bisschen so Fanherz, ein bisschen was kaputt von der Verbindung. Ja, ich kann das halt schwer beschreiben, ohne halt romantisierend zu werden, aber es ist halt einfach so, dass ich immer das Gefühl habe, ja, ich bin ja Fan von euch, ich hab Bock drauf und ja, klar, ihr hört nicht immer auf mich, weil ist ja Banane, ihr könnt nicht auf alle hören, aber so beim Wichtigsten, ja, eigentlich gibt er mir doch immer das, was ich möchte oder das, wonach das Herz schlägt und dann bei den Royal Rumble 2015, das war schon echt hart.
Also ich meine, da waren die Reaktionen ja eindeutig quer durch die Bank. Das ist eben auch so eine Geschichte, dass man früher vielleicht hier und da einfach besser mit dem Flow gegangen ist. Auch darüber haben wir schon im Frust-Podcast gesprochen. Hier dieser, auch für mich ist dieser Geschichte mit Roman Reigns und dem Rumble-Sieg 2015 ist auch so ein Punkt, wo ich sage, so ja, aus heutiger Sicht lache ich da zwar so ein bisschen drüber, aber auch fast mit so einer Träne im Auge, weil das natürlich, wie du schon gesagt hast, das fällt auch in die Kategorie nicht Vertrauensmissbrauch, aber es ist schon schwierig, dass man so oft quasi am Publikum vorbei agiert. Und wenn man sich so die Namen anschaut, die auch, egal ob es jetzt 2011 oder später dabei gewesen ist, da sind so viele dabei, die vielleicht einen Sprung nach oben hätten schaffen können, die den Sprung dann aber doch nicht gemacht haben. Ich meine, das fängt bei der Nexus-Geschichte an. Das endet bei, keine Ahnung, einem Dolph Ziggler, der aus mehreren Gründen es nicht geschafft hat, bis hin zu einem Wade Barrett oder sonst wem, die alle eine Chance gehabt hätten, irgendwie nach oben zu kommen, aber denen das eben alles verwehrt worden ist. Und dann eben ein Roman Reigns, der hier, ich meine, sind wir ehrlich, Roman Reigns ist jemand, den kann man heutzutage schon in den Main-Event stellen. Das ist so schlimm ist es nicht. Aber es ist natürlich auf eine Art und Weise geschehen, wie es eben nicht homogen gewirkt hat. Und dadurch hat es eben, hat das so ins Gesamtbild gepasst, sagen wir es mal einfach so.
Aber nicht nur, wie das dazu gekommen ist, sorry, dass ich noch mal reingrätschen muss, ich bin danach wieder ruhig, dann kann Kai reden, aber bei Roman Reigns kommt ja noch zusätzlich hinzu, dass du nicht nur das nicht bekommen hast, was du nicht willst, und obwohl du immer klarer gesagt hast, du möchtest es nicht, sondern dass du halt quasi noch veräppelt wurdest dahingehend, dass manipuliert wurde. Und dieses Manipulieren mit den Tondingern, das würde ich halt nicht unterschätzen, weil du kriegst das ja mit. Ein Fan ist halt nicht doof, per Internet kannst du dich informieren. Und dieses Runterdrücken von Buhrufen und so, das quasi, ja, wie soll man sagen, du wirst halt still gemacht, oder wie nennt man das?
Gemutet.
Mundtot.
Ja, mundtot, wirst mundtot gemacht. Und ich als Kunde, wenn ich das Gefühl habe, ich werde mundtot gemacht, dann werde ich sickig. Und dann werde ich halt erstmal anfangs sickig und anschließend resigniere ich. Dann höre ich auf. Irgendwann hattest du von Dolph Ziggler erwähnt. Ist für mich auch ein Paradebeispiel dafür. Bei Survivor Series, Dolph Ziggler, als er der Lone Survivor war und plötzlich alles umgeschwungen ist, du emotional aus nichts herum eine Connection hattest und dieses Booking gar keinen Grund hatte. Könnt ihr euch erinnern? Da ist daraus nichts entstanden. Es hatte einfach gar keinen Sinn, warum du etwas so krass aufbaust, etwas funktioniert. Und danach war es bedeutungslos.
Das ist ja generell ein Problem auch der letzten Jahre. Es gibt eben so viele Geschichten, die von mir aus auch stark angefangen haben und dann einfach nicht konsequent durchgesetzt worden sind.
Das war wieder das Typische, du hattest einen geilen Moment und mehr nicht.
Genau, das fängt eben an. Das ist egal, ob es jetzt der Summer of Punk ist, der ja im Endeffekt auch nur, sagen wir mal, 3 Wochen gedauert hat und danach kam Kevin Nash. Es geht dann weiter mit dem Nexus. Es geht weiter mit dem Dolph Ziggler gleich mehrfach irgendwo. Es gab immer wieder diese großen Momente, aber die Konsequenz daraus, das war was sehr, sehr oft gefehlt hat, und dass dieser Payoff hat einfach zu oft gefehlt. Klar, es gab auch ein paar große Momente dazwischen, gerade wenn wir noch weiter zurückgehen, egal ob es jetzt irgendwie Shawn Michaels gegen Undertaker ist oder jetzt zuletzt von mir ist auch Kofi Kingston gegen Daniel Bryan. Das wollen wir hier gar nicht absprechen. Aber vieles, was eben geschehen ist, ist oft sehr, sehr im Sande verlaufen. Vielleicht auch aufgrund der Unsicherheit, dass man nicht genau wusste, so können wir jetzt dem einen vertrauen, können wir da in die Richtung gehen, setzen wir lieber auf die sicheren Kandidaten. Ist schwierig. Ich finde, diese Personalie Roman Reigns ist ja wirklich was uns jetzt, glaube ich, seit Anbeginn von Headlock auch beschäftigt. Aktuell hat man ihn ja so ein bisschen aus dem Title Picture rausgenommen, was, glaube ich, auch sehr, sehr gut ist. Aber man muss eben schon sagen, dass die Ära Roman Reigns, wenn man sich das mal anschaut, auch bei Raw ja wirklich schon sehr problematisch ist. Also von einem Jahr aufs andere ist es dann wirklich mal so, dass die Ratings da mit Roman Reigns und von mir ist auch einem Brock Lesnar und Konsorten als Zugpferd, da mal eben um 10% abgesackt sind. Also von 2014 auf 2015. Ne? Und das ist dann eben schon sehr deutlich. Und wenn wir dann weiter zu 2016 gehen, ist es dann sogar noch mal weiter abgesackt. Ne? Wir hatten davor eine relativ lange Phase, wo das auf einem soliden Niveau stagniert ist, sage ich mal, so um die 3, so für mehrere Jahre. Und danach kam erst der Einbruch, eben dadurch, dass viele Leute weggefallen sind, dadurch, dass sich auch in der Produktion was geändert hat, vielleicht auch dadurch, dass es dann mehr geworden ist und zu viel geworden ist, Leute sich für andere Dinge interessiert haben. Auch da darf man nicht unterschätzen, Einfluss von Aufstieg von der UFC zum Beispiel, Aufstieg von Streaming-Anbietern wie Netflix, Leute schauen vielleicht einfach nicht mehr so viel Wrestling, wie sie es früher gemacht haben. All das zusammengenommen plus eben die Geschichten, die wir gerade eben genannt haben. Und dann haben wir ein Problem. Ja, und das hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren mehr als deutlich manifestiert. Und auch hier noch mal ganz kurz, wir haben ja auch ein paar positive Sachen.
ganz kurz positive Sachen.
Okay.
Man muss ja immer noch erwähnen, dass bei Punk wenigstens der Payoff war, dass er danach 434 Tage Champion war. Also ist es ja nicht so, dass er dieses Time of Punk hatte, dann kam Kevin Nash und dann war nichts mehr mit Punk. Ja, also diese Moment vier Jahre, weg. Die ja konstant waren, diese drei Jahre, die ja konstant waren, irgendwie 12 bis 14, da war er ja auch irgendwie der lange Champion und sowas. Also der hatte dann doch schon seine Zeit, was auch gut war. Und wo du, also es hat auch die Frage natürlich, ob jetzt irgendwie ein Punk dafür zuständig war, dass die Ratings stabil geblieben sind. Aber trotzdem war er eben in dieser Zeit das Hauptgeschehen der WWE, ne?
Man muss aber dazu sagen, er war vielleicht der Titelträger, aber er war nicht der Superstar.
Ja, das ist das Problem.
Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Also, das Main Event. Beispiel,
genau, wenn du halt ihn gegen Taker hinstellst und halt eine super klare Niederlage erleidet, was halt keinen Sinn macht. Oder
er
halt,
war aber nicht Champion.
Nee, aber das meine ich halt, diese Kleinigkeiten sind oft halt, die das runterziehen. Oder halt das mit Kevin Nash, es war zu einem Moment, wo du halt Momentum hattest und das eigentlich weiter forcieren musstest und du hast da den Stecker gezogen bei etwas, was eigentlich gerade am Wachsen war. Und dieses, was gerade am Wachsen war, das hast du halt gefühlt bei mehreren Sachen. Und du hast wissentlich, in meinen Augen, hat WWE in den letzten Jahren sehr oft auch Wrestler halt verheizt für einen Moment, der gar keinen Sinn ergab und auch keinen Impact hatte. Also beispielsweise, wenn du einen Bray Wyatt nimmst, dann lässt du den gegen Undertaker an, lässt den verlieren und es hatte gar keinen Sinn für beide. Und das ist halt öfters der Fall und das stört mich, genau wie halt Roman Reigns umgekehrt, man muss halt sagen, viermal WrestleMania Main Event, das ist auch eine harte Nummer. Also das musst du auch erstmal schaffen, dahingehend, dass halt die Fans da eh schon sickig sind und ich glaube, früher gab's ja, also vor ein paar Jahren, war das ja eher so, dass die Fans ja versucht haben, immer lauter zu chanten oder halt sich zu organisieren sogar, es gab ja mal diesen Hijack auch, Hashtag und Co. Das war jetzt früher, aber jetzt mittlerweile ist ja eher dieses, nee, es ist ruhiger und es tendiert dann eher zu Desinteresse. Ich finde noch nicht mal, die Ratings sind halt schon schlimm. Aber okay, Nutzerverhalten ändert sich. Was ich aber gravierender finde, sind halt einfach die Zuschauerzahlen in den Hallen beim Pay-Per-View.
Das ist endlich die Überleitung, die ich brauchte. Und zwar, da wollte ich noch ganz drüber reden, aber dann sind wir beim 50-50-Booking gelandet. Und zwar, das wollte ich schon ganz am Anfang sagen, was ja auch David gesagt hat, dass die Fans irgendwie dann jünger werden, und da verlieren sie das Interesse. Und das ist so ein bisschen das Problem. Du holst die jungen Fans in die Halle. Die sind dann da natürlich mit ihren Eltern. Das heißt, du verkaufst nicht ein Ticket, sondern drei Tickets. Aber diese, ich sage jetzt mal ganz bewusst, leicht angetrunkenen, manchmal vielleicht auch asozialen jungen Leute, so auch was ich manchmal bei der WXW bin natürlich, mit den ganzen anderen Leuten zusammen, aber die du auch bei der ECW hattest, die du auch in dieser Attitude-Era-Zeit hattest, diese Gruppe von so, wo so irgendwie fünf Kollegen sagen so, ja, wir gehen jetzt zu Raw oder wir gehen jetzt zu dem Event, das waren meist die, die laut waren. Und wenn du jetzt eben auf die Kinder setzt, was wirtschaftlich vielleicht gar nicht blöd ist, weil klar kauft dann so ein Kind ein T-Shirt, eine Kappe, ein Schweißband, nochmal ein Andenken, Programmheft und nochmal ein Gürtel oder sowas, was super gut ist, aber für die Leute, die zu Hause schauen, ist das ein herber Rücktritt, weil wenn du überlegst, guck mal, wie laut war die Philadelphia Crowd, als Roman den Rumble gewonnen hat, und vergleich das jetzt mal mit der Crowd, die wir jetzt in Philadelphia hatten bei Extreme Rules. Also die poppen dann vielleicht für einen Paul Heyman, die poppen dann für ECW oder sowas oder für einen Taker, natürlich. Aber also das war halt immer noch Philadelphia. Also so ist das dann auch so, dass dann irgendwann, wird dann auch Chicago leise, diese ganzen typischen Wrestling-Städte? Weil wenn du doch darauf aufbaust, das wäre ein enormes Problem. Du hast A, weniger Zuschauer, dann hast du B, mehr Kinder da, was ja auch prinzipiell nicht schlecht ist. Aber wenn du dadurch dann die lauten Fans verlierst, die für Stimmung sorgen, das wäre so, als würden im Stadion deine Ultras nicht mehr kommen.
Ich glaube, mit den lauten Fans, also da bin ich absolut bei dir. Ich finde halt auch, du merkst das gravierend. Allerdings glaube ich nicht, dass die weg sind, sondern dass die eher abgewandert sind. Also die lauten Fans, die hast du eigentlich bei NXT.
Ja, bei genau, du hast nicht mehr bei WWE, die hast du jetzt vielleicht auch bei AEW oder bei NXT oder sowas, aber du hast die nicht mehr in den Weeklies.
Genau, und bei TakeOver oder bei AEW, da siehst du ja auch, das sind die Events, die auch am schnellsten sich ausverkaufen. Weil selbst WrestleMania hatte dieses Jahr ein Problem.
Ich muss aber gerade ganz kurz, es gab ja bereits Statistiken darüber, dass es relativ wenig Zuschauerwechsel von WWE zu AEW
gibt. Moment, wir reden nicht von Ratings.
Wir reden von denen,
die in die Halle gehen.
Die Hallen schnell
ausverkaufen.
Ich sag nicht, dass die Leute von WWE dann lieber dahin gehen, aber dass dann, wenn du dir allein das Publikum anguckst, zwischen AEW und WWE, das ist ein anderes Publikum. Ich sag nicht, dass die Leute von WWE darüber gehen, aber dass dann, wenn dann so diese jungen Männer, ich sag es einfach mal, also es gibt auch junge Frauen, bla bla bla, wissen wir alle, diese jungen, lauten Männer-Wrestling-Fans, die hast du eher bei AEW, das meine ich dann.
Und bei NXT.
Genau. Ja.
Und da auch, du hast halt jetzt quasi eine eigene hausgemachte Alternative, wo halt diese Zielgruppe eher da ist. Und ich glaube, es ist halt kein Zufall, dass, sagen wir mal, das PG jetzt gerade ein bisschen aufgeweicht wird, weil man genau diese Leute wieder haben möchte.
Genau.
Diese Lauten und diese Aktiven. Und wenn man mal ehrlich ist, das sind halt auch diejenigen, die halt komplett sich mit sowas identifizieren, da komplett reinarbeiten. Das sind vielleicht nicht diejenigen, die sich 48.000 Cena-T-Shirts holen, aber das sind die, wenn du die einmal hast, die bleiben erstmal bei der Stange und die sind dann richtig dabei.
Das ist genauso wie die Leute in der Kurve. Die kaufen die kaufen auch nicht ein Trikot und einen Schal und eine Mütze und sowas. Die gehen dahin, zahlen ihren Dauerkartenpreis, der günstig ist, weil es ein Steher ist, aber die sind laut, die sind da und ohne die wird was fehlen. Und das ist so ein bisschen diese, das klingt jetzt wieder wie die krasseste Floskel oder sowas für Setlock-Phrasenschreiben oder sowas hätten, aber wenn du dann nur in Richtung Kommerz gehst und deine Hardcore-Fans vernachlässigst, das zeigt sich. Und ist jetzt ja, also, das kommt ja nicht von irgendwo, dass wir beide gesagt haben, außer Shaggy, weil er vielleicht taub war oder sowas, dass die Crowd bei Extreme Rules super leise war. Weil du merkst, da fehlen die lauten Fans.
Und das Interessante ist hier eigentlich auch, was da ganz gut mit reinspielt, die Zahlen, die House-Shows in den letzten Jahren bei WWE abgeworfen haben. Weil wenn man sich da mal so die Zahlen in Nordamerika anschaut, da fällt schon auf, dass WWE die zurückgehende Zuschauerzahlen vor allem mit mehr Events versucht hat zu kompensieren. Also nur so als Beispiel, 2015 und 16 hat man noch so rund 280 Events in Nordamerika abgehalten, House-Show-Events, und hatte damit so im Schnitt, 2015 waren es 5.800 Zuschauer, 2016 waren es 5.500 Zuschauer. Dann hat man schon gemerkt, dass es da ein Problem gibt und hat 2017 die Events einfach hochgefahren auf 312, also mal gut an die 44 Events mehr und zog dabei aber auch im Schnitt nur noch 5.300 Zuschauer. Und 2018 nicht anders, da hatte man dann 308 Events, also 4 Events weniger als im Vorjahr, zog aber auch nur noch 5.000 Zuschauer. Zugleich hat man da aber auch die Ticketpreise angehoben. Also sprich, man versucht da schon irgendwie noch das Geld rauszuziehen. Aber gerade die zusätzlichen Events gehen natürlich auch auf Kosten der Performer, die häufiger in den Ring steigen müssen und häufiger sich einfach da, anstrengen und bemühen müssen, um da noch Hausschuss auf die Beine zu stellen. Um mal da den ganz kurzen Bogen zu schlagen zum anderen Punkt, den ich jetzt ja auch noch aufgelistet habe, was mir dann da auch ein bisschen fehlt. Weil die Atmosphäre hat sich verändert in den letzten Jahren und jetzt gerade in den letzten Monaten ist es noch mal krass anders geworden. Ich finde, auch da spielt herein, dass ja Wrestling soll ja ein Event sein. Es soll einen Event-Charakter haben Und man hat in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl gekriegt, dass ja auch weggespart worden ist. Ne? Und das habe ich ja zum Beispiel total unterschätzt. Ich weiß, als wir 2017, glaube ich, war es, als die Ankündigung kam, da habe ich gesagt, komm, ist doch super, dann ist Feuerwerk bei WrestleMania, ist dann wieder was Cooles.
Wir haben was aber anderes gesagt. Kai und ich, das weiß ich noch.
Ja, ich weiß, das ist vollkommen legitim. Wir sind ein freies Land. Nee, aber ich habe halt wirklich gedacht, das wäre nicht so dramatisch. Aber tatsächlich nimmt es eben gerade bei den großen Stars extrem viel dieses Event-Charakters weg, gerade weil du es eben von vorher noch gewohnt bist. Gleiches gilt natürlich auch für die variierenden Stages. Also, dass jetzt teilweise auch der SummerSlam genauso aussieht wie ein Raw, das tut mir schon weh irgendwo. Und dass ein NXT sieht im Endeffekt dann genauso aus wie der Event davor oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie was, das beraubt der Promotion. Das sind ja alles so Wechsel, die so schleichend gekommen sind. Wie gesagt, das eine war 2017. Ich glaube, die Stages sind schon ein bisschen länger her. Aber trotz alledem ist es ja all sowas, was du eigentlich als Identität für eine Marke, sowas brauchst du ja, damit Leute sagen, hey, ich fand diesen Build-up von, keine Ahnung, wir haben jetzt letztens einen Match of the Week zum Bash at the Beach gemacht. Ich fand diesen Build-up total albern mit den Surfboards und den Strandbällen und den Hütten oder sonst irgendwas und den Strand, den sie da aufgebaut haben. Aber du hast dich dran erinnert. Heutzutage guckst du auf die Stage und sagst, ja, die war halt so wie immer, ne? Feuerwerk hatten wir auch nicht. Da kamen halt ein paar Catcher rein. Auch die Titantron-Videos zum Beispiel, das ist mir jetzt letztens wieder aufgefallen, wie langweilig das ist.
Du hast
ist.
Eigentlich keine mehr. Du hast
nur noch den Namen.
Ja, und vielleicht nochmal so ein Close-Up und 20-Sekunden-Loop. Also damals hast du noch richtige Videos.
Ja, eben. Also das klar, man setzt so ein bisschen darauf, dass quasi die Inszenierung an sich, der Wrestler kommt rein, du machst ein Close-Up von dem Wrestler selber und siehst dann eben, wie der in die Halle kommt, dass das ausreicht. Ich finde, das ist alles was gerade auch am Fernseher und auch in der Halle diesen Event-Charakter ein bisschen kaputt macht. Ich meine, haben wir es auch schon oft genug drüber gesagt, ich habe nichts gegen erdiges Wrestling oder sonst irgendwas, oder auch wenn das so ganz ursprünglich ist, aber ein bisschen mehr. Gerade bei WWE erwartet man einfach.
Das ist auch immer noch Hollywood, die WWE, also im Vergleich. Ne?
Da steckt auch, ja, und da steckt auch immer noch Entertainment im Namen.
Ja.
Gut. Ja, das war auch der Punkt, den ich vorhin anschneiden wollte, dass du weitergeredet hast.
Entschuldigung.
Nee, es stimmt, weil zum Beispiel gerade bei Pay-Per-Views, wenn ich mich zurückerinnere, wir waren zum Beispiel damals bei Pay-Per-Views auch unter anderem drauf gespannt, wie die Stage aussieht. Das war halt wirklich, wenn der Pay-Per-View anfing, direkt so, ey, wie sieht's aus? Was haben die dieses Mal sich einfallen lassen? Ein Pay-Per-View war früher etwas. Man jetzt durchs Network muss man nicht mehr bezahlen, aber damals bei Sky habe ich halt immer schön gelatzt. Und da wolltest du halt auch was sehen für die Kohle. Und wenn du in die Halle gehst, möchtest du auch was sehen. Oder in Amerika, wenn du halt irgendwo separat das bezahlst. Du willst ja was sehen. Und wenn dann halt irgendwas Besonderes da ist, ist halt schön. Mein Problem ist halt wirklich von der Inszenierung her mit dem Feuerwerk, das lässt ganz viele Wrestler deutlich weniger imposant wirken. Ich sag nur ein Brock Lesnar oder Stefan von Batista kommt halt ohne dieses Feuerwerk raus beim Geballer. Das geht halt nicht. Also das gehört für mich wirklich dazu, das ist auch die falsche Stelle zu sparen für mich. Bei den Stages ist wahrscheinlich auch teuer, aber auch da, wenn du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen Weekly und Pay-Per-View, und das zum einen wegen der Inszenierung mit Feuerwerk, von der Stage her, Titantron-Video, aber dann noch zusätzlich du Matches siehst, die du ja auch in den Weekly schon gesehen hast, weil man ja die Weeklys auch noch vollstopfen muss, oder zum vierten Mal siehst, ja, wie viel Spezielles bleibt da noch? Das ist dann halt nicht mehr so viel.
Und du musst ja nicht mal von heute auf morgen irgendwie wieder anfangen, bei jeder Raw-Ausgabe Pyro zu machen und bei jedem Event eine Special Stage. Aber du könntest ja wenigstens sagen, okay, wir fangen irgendwie mal an, wieder in die Richtung zu gehen. So wie wir jetzt anfangen, auf einmal wieder Mittelfinger zu zeigen und Bitch zu sagen oder irgendwie Son of a Bitch, keine Ahnung was. Dann kannst du doch auch anfangen und sagen, ja, dann machen wir vielleicht mal bei einem Pay-Per-View machen wir mal Feuerwerk. Oder vielleicht kriegt man SummerSlam eine Special Stage. Vielleicht kriegt man Sirius eine Special Stage. So, wir müssen jetzt ja nicht von jetzt auf gleich wieder sagen, volle Pulle und wir hauen das Geld raus. Aber wenigstens mal so Kleinigkeiten. Oder von mir aus dann sagst du, okay, wir packen ins Main-Event wenigstens Pyro. Oder also, so, dass du sagst, ja, wir wissen, was die Fans wollen oder wir verstehen, was ihr wollt. Wir gehen in die Richtung. Wir machen jetzt nicht Hardcut und sagen, jetzt wieder so wie früher, aber wenigstens so ein kleines bisschen. Und das, also, das wäre auch ein Entgegenkommen, so zu zeigen, ich glaub, wir hören auf euch.
Ich glaube, das hat noch nicht mal was mit Entgegenkommen zu tun. Ich würde es eher dahingehend sehen, dass du als jemand dein Produkt hinstellt, versuchst dein Produkt als was Besonderes darzustellen. Pay-Per-View muss sich abheben von der Weekly. Und wenn es das nicht tut, dann haben wir halt ein Problem. Also ich persönlich würde halt einfach als Auftraggeber oder als jemand, der ein Produkt verkaufen will, daran denken, wie präsentiere ich das am besten, wofür steht es, was macht es besonders. Und dazu gehört halt auch sowas. Und man kann ja auch nicht sagen, dass man jetzt durch ein Feuerwerk pleite geht, ja. Aber dann ist dann wieder Hintergrund ein Aktionäre, dann hast du vielleicht insgesamt im Laufe des Jahres eine Bilanz von 1 Million weniger. Aber ich glaube, diesen Weg, den man gefahren ist, man hat ja immer mehr runtergedrückt. Von Produktionskosten her immer mehr optimiert und
wegrationalisiert.
Hat halt versucht, so wie Olaf sagte, das Produkt an sich müsste eigentlich reichen und hat den Punkt halt auch unterschätzt. Sondern dann ist das Produkt nicht gut und es fällt dir dann noch mehr auf, weil alles andere drumherum ja auch immer mehr austauschbarer ist und du hast halt das Gefühl, zumindest geht's mir halt so, wenn ich ein Pay-Per-View sehe und der sich nicht wirklich abhebt, auch von der Matchgestaltung her beispielsweise, ja, warum sollte ich den jetzt unbedingt gucken oder warum sollte ich jetzt diese Weekly gucken, wenn ich in 2 Wochen auch reinschalten könnte und ich sehe eigentlich auch dasselbe?
Genau, das hat man ja quasi auch schon angesprochen, dass sich auch viel zu oft die Matches quasi doppeln, dreifachen oder vierfachen oder sonst irgendwas. Aber ja, das sind alles viele kleine Bausteine, die sich dann wirklich zu dem zusammensetzen, was wir jetzt derzeit als Krise hier wahrnehmen. Also es ist ja wirklich eine Entwicklung gewesen. Wie gesagt, das ist auf der einen Seite natürlich eine Entwicklung, die nicht bei WWE in der Hand gelegen hat, durch veränderte Medienrezeption, durch veränderte Vorzeichen, was TV-Produktion, solche Geschichten angeht, aber auch vieles, was eben sich einfach eingeschlichen hat. Ich glaube auch manchmal ist es so, wenn du so eine große Unternehmen führst, dass sich auch gewisse Dinge einfach einschleichen und denkst, das geht schon gut. Solange sich niemand jetzt aktiv wirklich lautstark beschwert, das geht gut, dass du aber dabei quasi so ein bisschen das Vertrauen abwetzt und abschleifst mit der Zeit. Das ist, glaube ich, was man sehr, sehr unterschätzt hat. Und spätestens seit den letzten 3 Jahren, ich meine, wie gesagt, wir haben auch hier mit Headlock natürlich die perfekte Zeit erwischt, um unseren Podcast zu machen, weil die letzten 3 Jahre ist wirklich die Zeit, wo es so richtig bröckelt und kriselt, aber wir waren quasi dabei und wir haben es miterlebt, wir haben manche Dinge richtig eingeschätzt, wir haben manche Dinge falsch eingeschätzt. Trotzdem stecken wir jetzt da auch mittendrin so in der Krise und erleben das als Fans und auch als darüber Berichtende irgendwie mit. Trotzdem, auch da jetzt um ein bisschen den Bogen zu kriegen, weil wir sind jetzt ja schon sehr hart natürlich mit WWE ins Gericht gegangen, es hat natürlich auch noch was Positives gegeben. Ne? Also nicht das WWE Network hat wirklich einiges Positives hervorgebracht. Ich sag nur, NXT kommt da noch mit dazu, das Performance Center kommt da mit dazu. Das sind ja alles positive Entwicklungen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das WWE Network, was da mittlerweile an Content drinsteckt, was da für Wissen drinsteckt und die Dokumentation und
so weiter. Aber ich würde sagen, allein die 24/7, diese 24-Dokus, die sind, also schon allein die sind das Network wert.
Ja. Und auch nicht nur Performance Center, auch das Roster generell, muss man ja sagen, ist das Stärkste überhaupt. Ich glaube, deswegen ist der Frust vielleicht auch so groß.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber kommen wir doch hier an der Stelle mal zum aktuellen Geschehen, weil vor wenigen Wochen stellte ja WWE Eric Bischoff und Paul Heyman als Executive Director bei SmackDown bzw. Raw vor. Und es haben ja viele wirklich dann auch die großen Veränderungen erwartet. Jetzt diese Woche wurde klar, dass beispielsweise Eric Bischoff gar nicht bei SmackDown vor Ort gewesen sind und da wohl auch nicht in die kreativen Prozesse involviert sein wird. Das kommt meiner Meinung nach schon recht überraschend, weil da haben wir uns alle ein bisschen was anderes von versprochen. Er soll vielmehr so eine Art ja Bindeglied und ja schon Kopf von SmackDown, aber eben nicht innerhalb der kreativen Prozesse irgendwie sein. Paul Heyman wiederum lässt langsam seinen Einfluss hier bei Raw spielen. Und jetzt aber die Frage, habt ihr den Reset-Button diese Woche erwartet? Weil es gab ja tatsächlich einige Meldungen, dass jetzt nach Extreme Rules da einmal der Reset-Button gedrückt würde. Und B, spürt ihr eine Veränderung in der Luft? Also ich habe schon das Gefühl, hier tut sich ein bisschen was. Es bewegt sich ein bisschen was, aber es ist eben langsam, wie die Titanic auf dem Weg zum Eisberg. Weißt du?
Aber jetzt kann man ja nicht anders erwarten, ne? Also,
ja, eben.
Also ist jetzt ja nicht so, wie dass die McMahon-Family rauskommt und sagt, ab heute seid ihr die Authority. Sondern,
stimmt, das würden die niemals machen.
Genau, das wäre komplett Quatsch. Also wir müssen ja, jetzt muss man wirklich gucken, was passiert in den nächsten 2-3 Monaten? Gibt es da eine Veränderung? Und das wird interessant. Zum Beispiel, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, was mich wirklich gewundert hat, und also gefühlt bin ich, wenn ich das Internet lese, der Einzige, dass auf einmal alle wollten, dass Randy Orton gegen Brock Lesnar beim SummerSlam kämpft. Irgendwie auch so, warum sollte man das wollen?
Das war doch damals schon so geil, Kai.
Ja, natürlich. Weißt du auch, also so, ja, Randy Orton, ich denke mir so, denk doch mal für 5 Mark nach, als wenn Randy Orton Universal Champion wäre. Da kann ich auch
das Problem
Farbe beim Trocknen zugucken. Und dann warte ganz kurz, dann wird eben auf, da wird komischer, ich war so, was passiert hier gerade? Dann wird dann Rollins ausgebuht, als er die Battle Royale gewinnt, was ist ausgebuht, aber die Leute sind eher für Randy Orton. Und bei dieser Aftermatch-Promo waren auch alle so, ja, ist mir egal. Das wird jetzt eine große Herausforderung, auch für Paul Heyman, in den nächsten 4 Wochen Seth Rollins aufzubauen für den SummerSlam.
Ja. Das Problem ist dabei, glaube ich, nicht pro Randy Orton, sondern einfach kontra gegen schon wieder?
Nee, das war schon pro Randy Orton.
Ja, aber ich glaube, du suchst ja jemanden aus, genauso wie halt damals du halt auch den zweiten im Royal Rumble dir ausgepickt hast, damit Hauptsache nicht Reigns. Es ist einfach, wenn man ehrlich ist, halt Rollins gegen Lesnar, hatten wir jetzt halt schon mal, ne? Und dann nochmal, ich muss es persönlich auch nicht nochmal sehen. Also ich möchte halt einfach immer weg von diesen, immer auf der Stelle treten. Also ich möchte persönlich zum Beispiel auch eher, dass es vorangeht. Was halt Änderungen angeht, ich finde halt schon, dass du was spürst. Aber Bedeutung hat das für mich noch nicht. Ich meine, das mit Kevin Owens, okay, man macht halt eigentlich eine zweite Pipebomb, nur dass es halt deutlich geskripteter wirkt. Ja, hat funktioniert. Wo das hinführt, mal schauen. Die Idee dahinter ist halt nicht so verkehrt, weil man nimmt den Frust. Ich würde halt jetzt nicht sagen, dass es mega kreativ ist, sondern man hat ja eigentlich etwas kopiert, nur ist halt wirklich so rübergebracht, dass du halt gemerkt hast, okay, da zweifelst du nicht dran, ob das abgesprochen war, sondern es war abgesprochen. Überraschendes Debüt mit Bray Wyatt. Auch schön. Man kann halt sagen, so für den ersten Moment hast du ein gutes Gefühl, aber die Skepsis überwiegt bei mir einfach, weil gute Momente hatten wir oft. Auch sogar in der nahen Vergangenheit, dass du einfach dachtest, yo, coole Idee, oh, ja, komm, jetzt könnt ihr mich wieder packen. Aber was dann langfristig draus wird, ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Und gerade, ob man halt langfristige oder mittelfristige Pläne, die man halt aufbauen muss, das dauert. Deswegen würde ich da auch jetzt nicht erwarten, dass es von heute auf morgen ist, dass man die halt nicht so schnell über Bord kippt oder dass man halt liest, ja, das ganze Skript wurde jetzt komplett wieder geändert und Finish wurde geändert, weil spontan Person XY, die halt Vince heißt, was anderes will. Das darf halt nicht passieren. Aber und deshalb bin ich noch vorsichtig mit irgendwie Mini-Fazit oder Grunderwartungen, sondern es war halt ein Anfang und ich hoffe, dass da mehr passiert. Ich glaube auch, dass Paul Heyman primär versuchen wird, dieses Realitätsbezogene mit reinzumachen. Ich glaube, wenn die Ratings sich entsprechend verhalten, könnte sogar PG ins Schwanken kommen.
Ja, ich weiß halt gar nicht, ob wir unbedingt PG umwerfen müssen. Ich glaube, man muss PG in erster Linie ein bisschen aufweichen und genau, die Grenzen vielleicht da ein bisschen her ausloten. Also ich muss nicht sehen, dass man sich da in den Shows Blutig schlägt. Ich finde, ist okay, wenn ein bisschen geflucht wird, wenn es ein bisschen Finger-Gesturing gibt irgendwo. Aber das muss nicht sein. Ich fände es zum Beispiel auch viel klüger, wenn man die Weeklies einfach PG belässt, da eben trotzdem ein bisschen mehr Kante zeigt, aber dann vielleicht eben bei den Pay-Per-Views einfach sagt, so, um uns zu unterscheiden, sind unsere Pay-Per-Views eben irgendwie PG-14 oder sonst irgendwas und gehen einfach da über die Grenze hinaus. TV-14, ja.
TV-14 heißt es nicht gleichbedeutend Blut und Titten ohne Ende.
Nein.
Es das heißt auch nur, dass dieses gefühlte, gedrosselte, was du halt zum Beispiel bei den Promos zuletzt, jetzt wurde es ja besser, man merkt es, dass halt die Leute Redewendungen benutzen, die total weichspülig sind, aber die halt sein mussten wegen PG, weil PG hat da gewisse Verordnungen, wegen diese Wörter dürfen nicht fallen. Und TV-14 würde halt genau dort eingreifen können, dass man halt sagt, wenn ich schon Realitätsbezug versuche reinzumachen oder zu kommunizieren, dann kann ich das auch in den Promos entsprechend umsetzen. Genau, die können dann halt auch ein bisschen stiffer sein und glaubwürdiger.
Ja, das wäre jetzt halt so. Also das ist auch immer so mein Problem, weil gerade wenn dann so ein Rollins irgendwie dargestellt wird und sagst, oh ja, ich bin man-possessed, ich bin drehvoll durch oder sowas. Das ist jetzt so, als würde ich mich mit David so aufs Übelste streiten und würde sagen, so ohne Spaß, aber du bist ein richtiger Blödmann, ja, du bist so ein Feigling. Mann, warte ab morgen. Also, so, das verstehe ich
genau
eben
so,
nicht.
Genau so.
Also so, dann musst du auch mal härtere Wörter sagen. So, weil letztendlich sind da zwei Typen, die sich dann irgendwie mit Stühlen oder Kendo-Sticks vermoppen oder sich irgendwie Curbstomps geben, um da ihre Probleme in Anführungsstrichen zu lösen, wo dann noch der eine die Freundin vom anderen umklatscht und dann sagt er so, Mann, du Hallodri. Also, dann packst du da auch am Kopf. Und
genau, ja, aber deswegen, wir haben ja gerade gefragt, wir wollen, ich hätte auch wieder gerne so eine Absetzung einfach von Weeklies und den Pay-Per-Views. Und dadurch, dass du dann eben vielleicht in Weeklies, klar, dass du ein bisschen aufweichst, aber vielleicht eben dann auch bei den Pay-Per-Views, dann, du musst ja nicht jedes Mal über diese Grenze hinausgehen, aber wenn du dann mal sagst, komm hier, dann ist halt eben der eine Event ruhig, ne, ein bisschen härter und da geht's dann da ein bisschen härter zur Sache oder dann ist halt ein Match dabei, was einfach damit bricht.
Da wird auch mal gebladet.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Einfach,
dass ja, du da, einfach, dass sagen wir mal, in Extreme Rules oder man hat mal einmal im Jahr ein fettes Hell in the Cell Match, dass das sich auch wirklich anfühlt wie halt ein Finale intensiv einer fetten Fehde. Das muss auf jeden Fall sein. Ich finde aber auch generell, was wichtig wäre für die WWE, dass sie halt nicht nur auf sowas achten, sondern auch mehr die Talents nutzen. Also es macht halt keinen Sinn, wenn du ein Tag-Team-Titel jemanden gibst und den anschließend lächerlich machst oder sonst was, sondern das halt. Da hoffe ich halt ein bisschen auf Paul Heyman, dass man so die im zweiten Glied sieht, die eigentlich mehr sein könnten. Die müssen jetzt nicht die absoluten Topstars sein oder zu den Megastars gehoben werden, aber dass generell dieses Standing der Wrestler verbessert wird. Weil ich glaube, Das ist halt einfach ein großes Problem, dass du im kompletten Roster mittlerweile nur noch 4, 5 Wrestler hast, die halt ein glaubwürdiges Standing haben. Die anderen haben eh immer welche Situationen, wo es lächerlich ist.
Den Punkt hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal. So, wie viele glaubwürdige Heels haben wir überhaupt noch im Roster eigentlich? Und irgendwie fallen einem kaum noch Leute ein, weil alle schon gegen jeden irgendwo mal gekämpft und irgendwo schon diverse Male verloren hat, so ungefähr. Ist echt nicht so einfach. Einen glaubwürdigen Heel haben wir aber, und der ist diese Ausgabe bei Raw debütiert. Kai, du warst sehr begeistert vom Debüt von Bray Wyatt. Sag mal, warum?
Ich bin gerade verwundert, ist Bray Wyatt Heel? Ich weiß es nicht.
Er hat Finn Balor angegriffen, der will hier deine Kinder fressen und hat den Bunny kaputt gekloppt und so.
Ich wollte gerade sagen, der wurde aber ein bisschen bejubelt, also.
Ja. Nee, aber unabhängig davon, das war eine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat, weil das Schöne dabei war, du hast Firefly Funhouse laufen lassen und es kam jede Woche eine neue Folge und dann hat er sich da irgendwie rausteleportiert und dann war erstmal Stille. Und dann war so, ja, diese Woche kein Firefly Funhouse, komisch, danach auch wieder nicht. Und dann hast du überlegt, debütiert der vielleicht irgendwie, kommt der? Und da war auch keine Ankündigung. Ja, nächste Woche kommt übrigens der Fiend, cool, oder? Sondern da war auf einmal Stille, sodass man das ein bisschen vergessen hat, gerade in der aktuellen Zeit, so Gedächtnis nur für, was war in den letzten 14 Minuten, sondern das war dann irgendwie einen Monat her und auf einmal ist er da. Und das war dann eine geile Überraschung, weil das war ja so die Sachen, na klar, hättest du jetzt gesagt, oh, übrigens, nächste Woche kommt der Fiend, dann hätten vielleicht sicherlich auch ein paar mehr Leute eingeschalten. Aber dadurch belohnst du ja auch die immer einschalten. Sag ich so, ach, guck mal, krass, jetzt wurde ich überrascht. Und Sowas hätte ich viel lieber. Weil das ist doch wieder so ein Moment, ja, alles kann passieren. Weil das wurde ja so aufgebaut, dass du damit nicht rechnest. Klar, wir haben alle gesagt, kommt er bei Extreme Rules? Doch, nein, ist er beim SummerSlam. Und jetzt war er bei Raw. Und so sollte es eigentlich sein, meiner Meinung nach.
Genau, ich glaube, dieser Belohnungsaspekt, den du angesprochen hast, der ist ganz wichtig hier, dass man als Zuschauer auch wieder das Gefühl hat, so, wenn ich jetzt hier nicht einschalte, dann verpasse ich irgendwas. Und weil, de facto ist es so, wenn du jetzt am Montag nicht eingeschaltet hast, hast du eben das Debüt, das lang aufgebaute Debüt von Bray Wyatt verpasst. Und ich glaube, das war schon so, dass du dich darüber ärgern würdest, sagen wir es mal so.
Oder du würdest gespoilert werden am Dienstag und dann, na toll, ich bin der Depp, der es nicht gesehen hat.
Genau das.
Siehe Game of Thrones.
Ja, oder schaust dir halt bei YouTube an und sagst, wäre vielleicht die Überraschung größer gewesen, wenn ich vorher nicht ein Thumbnail gesehen hätte mit der Bildunterschrift. Schaut mal, Bray Wyatt hat gerade Finn Balor attackiert.
Ja, genau. Ja, wie Kai sagt, diese Ankündigungen müssen echt aufhören. Also das wäre auch etwas, was man ja ganz einfach umsetzen kann.
Ja.
Hör einfach auf, Debüts oder Comebacks anzukündigen. Dann ist vielleicht das Rating in der Sendung nicht das Beste, aber vielleicht in den nachfolgenden dafür langsam umso besser.
Genau, weil das hat dann einen Effekt, weil die Leute dann wissen, fuck, ich habe was verpasst. Okay, nächstes Mal schalte ich ein.
Genau, was das Debüt selber angeht, ich fand's auch gut. Ich bin halt noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das Ganze wirken soll, wenn es halt nicht eben einen kurzen Moment mit Dunkelheit gibt, sondern halt wirklich mal ein richtiges Match, eine richtige Fehde, ob dann auch die Maske drauf ist, wie das mit dem Charakter ist oder ob es dann eigentlich doch wieder, siehe Sister Abigail, halt Bray Wyatt ist, der halt nur vorher eine Maske trägt anstatt einen Hut.
Aber nächste Woche bin ich übrigens gespannt, apropos davon, dass man dann so auch Zuschauer bekommt. Ich frage mich jetzt auch wirklich, ob Bray Wyatt nächste Woche da ist, aber in seinem normalen Look, also in seinem Firefly Funhouse Look, da mit dem Pulli, dass er dann da rumläuft.
Das wäre natürlich auch cool. Wenn so eine zwei Persona, quasi Dr. Jekyll
genau, und Mr. Hyde so ein bisschen. Genau. Weil das wäre auch irgendwie was Cooles, weil der Demon ist ja auch nicht immer da. Und dass das dann so die dunkle Seite von Bray Wyatt ist, passt mit diesen Heal- und Hurt-Handschuhen. Also, da haben sie mich jetzt. Also, so, ich werde jetzt definitiv nächste Woche einschalten, weil ich wissen will, oh, wie geht's da weiter? Und das ist ja die Sache. Du musst da eigentlich schaffen, diese, also die Bray Wyatt-Sache reicht bei mir zum Einschalten. Und wenn jetzt, und davon wurde ich gehuckt, und es laufen vielleicht so 6, 7 Storylines parallel, und es muss ja nicht alles für jeden sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel für Olaf sagt so, ah, cool, das mit Rollins gefällt mir, deswegen schalte ich nächste Woche ein. Und David zum Beispiel, der gar keine Ahnung hat, sagt, ah, Mann, Mike Kanellis und Maria Kanellis, das ist aber eine geile Story, da schalte ich nächste Woche ein. Und du musst ja eigentlich nur jeden irgendwie abholen. Es muss ja nicht alles für alle geil sein. Aber wenn du jeden Fan irgendwie auf seine Art und Weise abholst oder einer sagt, oh hier, die Frauenfehde interessiert mich, deswegen schalte ich ein. Das muss doch das Ziel sein, meiner Meinung nach.
Ja, natürlich, genau das ist ja das Ding. Und dass du auch diese Geschichten, die ja interessant sind, auch über diese 3 Stunden erstmal verteilst quasi. Dass du in jeder Stunde musst du ja eigentlich ein Segment haben, wo die Leute sagen, Mann, dafür will ich jetzt dranbleiben.
Genau.
Und das fehlt derzeit. Um mal hier meinen abschließenden Senf noch zum Bray Wyatt-Ding abzugeben. Die anderen wissen schon, was ich gesagt habe. Ich fand das auch sehr cool. Mir hat das auch total gut gefallen. Aber ich hätte mir einen anderen Finisher gewünscht, weil ich finde immer zu einem neuen Gimmick gehört auch irgendwie ein neues Moveset. Dieser Sister Abigail Finisher passt irgendwie nicht so recht zu diesem Zerstörer-Gimmick, das Bray Wyatt jetzt verkörpert. Ich hätte mir da was mit ein bisschen mehr Kraft und Energie gewünscht, muss ich sagen. Aber
Enzugiri.
Genau.
Aber irgendwas mit Wucht halt.
Ja, keine Ahnung.
Bronco-Buster.
Zum Beispiel diesen Slam, den er da zeigt, den kann man natürlich dann nicht so schön aus dem Dunkeln heraus zeigen. Aber trotzdem wäre das irgendwie auch was gewesen. Irgendwas, was halt knallt. Ich bin momentan auf dem Trichter, das muss alles knallen, weißt du? Wie bei Braun gegen Lashley, da hat's auch nicht geknallt, weißt du?
Wie der Entrance von Ricochet. Einfach so ein Kanon, einfach so Piu.
Oder einfach dieses Zugbrückenknarren, weißt du, wenn er die Sister Abigail zeigt.
Genau. Wenn wieder Alistair Black irgendwo runtergelassen wird.
Genau.
Ich steige mich gerade ein bisschen rein, ne?
Nur ein bisschen. Ja, aber ich glaube, damit haben wir, glaube ich, hier schon mal einen ganz guten Abriss gegeben, so ein bisschen von der Chronologie der WWE-Krise. Ich glaube, wir haben einige Punkte genannt, die da auf jeden Fall mit reinfließen und vor allem auch, dass es eigentlich keine kurzfristige Krise ist, die wir hier deutlich gemacht haben, sondern es wirklich so ein Stück für Stück Abriss gewesen ist von WWE und von dem eigenen Produkt. Ich glaube, man hat da sehr viel aus eigener Hand quasi eingerissen und muss das jetzt wieder versuchen aufzubauen. Also viele Probleme sind hausgemacht und wir werden abwarten, ob das, was man jetzt über die letzten 10, 12, 15 Jahre falsch gemacht hat, ob man das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wieder aufbauen kann oder ob man vielleicht auch einen Teil seiner Zuschauerschaft da wirklich auf ewig, sage ich jetzt mal ganz krass, verprellt hat. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und derzeit trotz alledem ist ja so viel Action und Wrestling wie schon lange nicht mehr und entsprechend kamen auch wieder ein paar Fragen rein. Wie immer. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headblog.de. Ansonsten wisst ihr auch, wo ihr uns erreichen könnt. Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Und natürlich auf Patreon und auf Steady, wenn ihr uns da unterstützen möchtet. Und uns hat der Pierre per Facebook geschrieben. Die Fragen lagen leider schon ein bisschen länger rum. Die kamen so kurz, ich glaube, während der Aufnahme zu 250 und dann habe ich sie vergessen. Deswegen sorry nochmal an den Pierre, dass ich dich hier irgendwie vergessen habe. Stande über mich und Asche auf mein Haupt. Der Pierre fragt auf jeden Fall, wenn ihr frei wählen könntet, unabhängig von den Wahrscheinlichkeiten, wo würdet ihr CM Punk aktuell lieber sehen? WWE oder AEW? Und dann lieber One Night Only oder dann dauerhaft? So, Kai, du als alter CM Punk-Fan darfst zuerst.
Ich habe eine ganz plump und dumme Begründung. WWE, weil Cut of Personality. Weil, weiß ich, ich finde das Theme ist, das ist für mich eins der geilsten Wrestling-Themes, das will ich so sehen und von mir ist auch dauerhaft, also mir egal. Ich denke da jetzt auch nicht drüber nach, so, oh, hier und Booking und dies und das, einfach dauerhaft bei WWE, Team Call of Personality und dann lass ihn gegen AJ antreten, lass ihn gegen Daniel Bryan antreten, lass ihn gegen Rollins, Ricochet und alle antreten, dann bin ich auch glücklich.
David.
Am liebsten würde ich sagen WWE, wenn er komplette Freiheiten hätte, hätte er aber nicht. Daher würde ich sagen AEW und zwar allein um den Impact zu nutzen, da auch gerne dauerhaft. Da hätte er wahrscheinlich die Freiheiten und das würde nochmal den Druck verschärfen beziehungsweise den Anführungszeichen Krieg ein bisschen verschärfen.
Ich würde ihn gerne mal gegen Seth Rollins sehen. Deswegen sage ich auch mal WWE und vielleicht ein One-Night-Only-Auftritt bei WWE irgendwann mal und dann noch mal rüber zu AEW. Das ist ja nichts unmöglich. Aber ich hätte auch einfach mal Bock, vielleicht dann auch bei Raw. Ich meine, jetzt wo Paul Heyman da bei Raw rumgeistert, wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Man weiß es nicht. Dann fragt der Pierre weiter, welche Konstellation könnt ihr euch für die NXT Wargames Nummer 3 vorstellen? Mein Dreammatch wäre mit den beiden besten Stables im WWE-Universum die Dauergäste Undisputed Era, gegen das Imperium. Und was könnte das dritte Team sein? Vermutlich ein zusammengewürfeltes. Und dann stellt ihr ein paar Kandidaten auf, Velveteen Dream, Matt Riddle, Tyler Breeze, Fandango, British Strong Style und so weiter und so fort. Ja, was könnt ihr euch da vorstellen? Und generell, seid ihr da Freunde von, dass wir jetzt quasi auch sowas haben wie ein Gimmick-Pay-Per-View bei NXT? Ich finde das immer so ein bisschen konstruiert. Ich fände das schöner, wenn man das spontaner lassen würde, anstatt dass man das jetzt schon so weit im Voraus ankündigt. Aber ja. Kai, wie ist hier deine Meinung?
Ich bin absolut kein Fan vom Wargames-Match. Ich finde, dass ja, das ist cool, also sieht auch cool aus, aber ich finde die Regeln eines Wargame-Matches super dumm, weil ich mir 40 Minuten anschauen muss, in denen die sich prügeln, in denen aber einfach nichts passieren kann. Weil er erst gepinnt werden kann, wenn das letzte Team drin ist. Wenn ich mich nicht täusche. Ist richtig so.
Ja,
ich finde die Regeln so schwer.
Ja, dann ist Submit or Surrender, genau.
Und das finde ich einfach kacke. Also, weil ich werde gezwungen, 30, 40 Minuten zu schauen und da kann ja nichts passieren. Das ist so, wie als würdest du sagen, wir spielen jetzt eine Halbzeit Fußball, aber keiner darf ein Tor schießen. Und also deswegen, also klar, die Teams, Undisputed Era fände ich geil, Imperium fände ich auch geil, einfach nur halt, weil ich dann Walter und ein Junior und Eichner und sowas, lieber Thatcher, aber hey, und einen Wolf sehen wollen würde. Und ja, das dritte Team ist ja immer so ein bisschen das zusammengewürfelte. Also ich meine, wir hatten ja auch beim ersten Mal irgendwie Pete Dunne und die Viking Raiders oder wie sie hießen. War Raiders. Also So wie der Per das geschrieben hat, finde ich es eigentlich ganz geil, aber ich mag das Match einfach nicht.
Also ich wüsste jetzt auch aktuell nicht so genau, wen man da jetzt noch mit reinstopfen sollte. Ich meine, man kann natürlich dann, je nachdem, wie schnell ein Tommaso Ciampa wieder fit ist, weil Tommaso Ciampa, irgendwie Gargano, die sich da zusammengerauft haben und dann eben noch einen von den besagten Kandidaten hier, Matt Riddle und Velveteen Dream, dann hast du den kompletten Main Event voll und hast keine Wrestler mehr für die Undercard oder so. Oder du holst einfach mal eben Finn Bella, AJ Styles und die Good Brothers runter und hast ein Undisputed Era gegen The Club. Würde ich auch nehmen, sag ich mal. Aber ja, mal gucken. Also ich fände es tendenziell auch mal ganz geil, wenn das nur zwei Teams wären. Also das würde mir eigentlich auch schon reichen, wenn wir da ein bisschen weniger Wrestler im Ring hätten und dafür vielleicht das Match ein bisschen kürzer und knackiger wäre. Früher waren es ja immer nur zwei Teams zu WCW-Zeiten. David, was ist hier deine Wunschpaarung? Oder bist du bei Undisputed Era und Imperium?
Ja, die beiden auf jeden Fall gerne. Ich brauche kein drittes Team, wenn drittes Team, dann gerne mit irgendwie ein Comeback, was nicht angekündigt ist dabei. Was das Match selber angeht, die Wargames können sehr langweilig sein, aber ich finde gerade bei NXT Wargames, das war halt einfach schon fantastisch. Also da ist mir die Stipulation oder die Sinnlosigkeit dahinter piepegal gewesen, weil das war Zerstörung, da war immer was los, die hatten sich was einfallen lassen. Bei NXT gucke ich mir das gerne an. Ich bin auch kein Mega-Fan davon, wenn, wie bei Hell in a Cell beispielsweise auch, wenn ein Gimmick schon festlegt, ja, jetzt demnächst müssen wir ja dieses Match haben. Aber wenn ich mir den Pay-Per-View selber anschaue, ist mir das dann eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen wurscht, wenn das gut gemacht ist.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde das immer cooler, wenn das so ein bisschen homogener aus der Geschichte einfach sich erschließt. Aber so ist es nun mal, man muss die Tickets verkaufen. Und das ist ja tatsächlich im Wrestling heutzutage ja relativ üblich, dass man solche Gimmick-Matches dann auch regelmäßig zeigt, damit sich die Fans drauf freuen können. Der Pierre fragt weiterhin, die Präsenz von Shane und Co. Huch, jetzt ist mein Bildschirm versprungen. Moment. Da. Die Präsenz von Shane und Co. ist ja schon außergewöhnlich. Wieso macht man es nicht wie früher? Ein offizielles Stable, Marke Corporation 2.0, mit Shane, Drew, Elias und Revival bilden, mit eigenem Entrance, Musik und allem drum und dran und dann eben eine Fehde gegen Leute wie Finn Bella, Aleister Black, Ricochet und so weiter und so fort. Vielleicht doch noch ein Johnny Gargano als Mystery Opponent obendrauf. Klingt nach einer guten Survivor Series Paarung. Genau, David, warum macht man aus der ganzen Geschichte um Shane und Konsorten nicht einfach ein Stable?
Warum sollte man? Ja, blöd gefragt. Ich meine, es gab zur Attitude-Zeit ja auch genug Stables, beziehungsweise gerade wenn die McMahons dabei waren, die hatten halt ihre Handlanger, aber die waren halt nicht gleichgestellt. Dann hatten die halt alle ihre eigenen Entrances und so sehe ich das halt hier ein bisschen auch. Warum sollte man halt McMahon quasi zusammenschließen mit den anderen, mit denselben Entrance, nee, ist für mich halt kein Must-Have in der Konstellation. Wenn du jetzt stattdessen ganz normal mehrere Wrestler zusammenpackst als Stable, die auch als einen Namen beispielsweise auftreten, dann müssen die auch Outfit bzw. Entrance gleich haben. Aber in diesem Falle ist es für mich eher gefühlt, da ist der Boss, der ist halt nicht Wrestler eigentlich und der hat halt seine Anhänger.
Ja, lass mich mal so stehen. Ich hätte da gern Stable draus, ehrlich gesagt. Gott. Ich finde das cool, wenn wir. Doch, weil mich nervt das eben, wenn die da immer so zusammen abhängen, aber das keine Einigkeit ist. Deswegen, ich bin da auf der Seite von Pierre. Kai, du offensichtlich nicht.
Nee, ich will, also unabhängig davon, dass ich generell diese Paarung unfassbar schrecklich finde, ich will nicht wieder irgend so ein Authority Corporation Stable haben. So. Wieso war das nicht schlimm genug, als wir Rollins, Kane und J&J hatten mit Triple H und sowas alles? Natürlich war Rollins mit J&J irgendwo witzig oder so, aber das, ich hasse Corporation Stables. Das ist das Langweiligste auf der Welt, wirklich. Da weiß ich nicht, da kaue ich mir lieber meine Fingernägel ab.
Es kann sehr gut sein, wenn man es gut umsetzt.
Nee.
Ja, ich will ja auch Shane McMahon zum Beispiel gar nicht als Wrestler dabei haben. Ich hätte ihn halt nur gern so als Sprachrohr vielleicht.
Ich will ihn auch nicht mehr reden hören.
Ja, okay.
Dann halt den nicht. Ich hasse ihn richtig.
Ja.
Wenn ich dann zurückdenke, als er zurückkam, alle so, oh mein Gott,
ist krank, ne?
Wie man, und jetzt so, boah, ich bin so überfüttert, hör auf damit.
Ja, also so, es gibt ja niemand, der sagt so, oh mein Shane McMahon, den finde ich aber toll im Ring. Oder so, dem höre ich aber gerne zu. Alle so, oh Shane, ey, halt die Schnauze.
Ja, ich sag nur hier das Open Mic oder hier die Roundtable-Sache, die sie da jetzt gemacht haben mit dem. Das war echt eine zähe Angelegenheit.
Das hat auch gar keinen Sinn gemacht. Das war einfach wir kündigen was an, um dem irgendwie einen Namen zu geben, wo dann Shane zwei Extreme Rules Rematches ankündigt oder irgendwie noch Liv Morgan gegen Charlotte. Boah.
Ja.
Ich hasse Shane.
Das war echt nicht gut. So, der Pierre hat uns hier noch ein Wunschszenario für den SmackDown-Damentitel zusammengebastelt und ich kürze das mal hier so ein bisschen ab. Es geht auf jeden Fall darum, es gibt ein Comeback von Sasha Banks, die den Save für Bayley macht. Es gibt dann wiederum ein Match zwischen Bayley und Becky und da, wo dann Sasha und Charlotte eingreifen und dann haben wir die Four Horsewomen hier im Ring und bei der Survivor Series kriegen wir ein Fatal Four-Way zwischen den vier betreffenden Damen. In der Folgezeit geht's dann alles quasi quer durcheinander und zu WrestleMania gibt's dann eben ein, ja, 4 gegen 4 mit den MMA Four Horsewomen. Ne? Um dann den Kreis quasi zu schließen und Ronda Rousey wieder zurückzubringen. David, wie wird dir das gefallen?
Ja, ich sag mal so, irgendwie erwartet ja jeder von uns, dass es irgendwann mal zu diesem Duell kommt zwischen den vier WWE Horsemen und halt den MMA Horsemen, Women, Entschuldigung. Wobei bei den vier MMA, da weiß ich halt noch nicht, wie das so wrestlerisch hinhauen wird von der Qualität her.
Ja, ganz genau. Ja. Ich finde, das ist eine Sache, die wird immer vergessen. Die können einfach nicht wresteln. Die sind richtig, richtig schlecht. Also, hier gerade diese zwei Fritten, die da immer mit Shayna Baszler rumlaufen.
Genau von den beiden rede ich, da zweifle ich noch.
Oh, wirklich. Das ist ganz, ganz schlimm. Und die, also, das ist dann für mich auch kein Mania-Dream-Match. So klar, das klingt auf dem Papier ganz cool. Aber da hast du dann wieder irgendwelche guten Wrestlerinnen, die dann wieder irgendwelche Tanten durchs Match tragen müssen. Also.
Du meinst übrigens Jasmine Duke und Marina Shafir, nur so nebenbei.
Die beiden, die auf jeden Fall sehr unsicher wirken, wenn sie eingreifen.
Ich bleib bei die zwei Fritten.
Ja. Gut, dann lassen wir es einfach so stehen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass wir irgendwann mal dieses Match hier sehen werden. Aber ich glaube, bin da bei David, der auch gesagt hat, und bei Kai, ich glaube, die müssen erstmal noch ein bisschen mehr Ringerfahrung sammeln, bevor man sie dann wirklich in so einem großen Match bei WrestleMania hier aufeinander loslässt. Dann geht's weiter. Der Patrick fragt, warum gibt es bei WWE eigentlich keine Submission-Moves mehr? Gibt's noch? Aber nur sehr selten tatsächlich. Also so richtig die richtig großen Aufgabegriffe gibt es ja derzeit weniger. Ich meine, wir haben natürlich noch den LaBelle-Lock von Daniel Bryan, wir haben den Coquina Clutch von Samoa Joe und dann wird es auch schon langsam
dünn. Ich würde sagen, hat Patrick eigentlich noch nie Women's Wrestling in der WWE geguckt? Die haben doch alle
Submission Move. Wir haben noch das Arme, Finisher. Haben wir noch. Ja. Stimmt.
Also dann hast du, Asuka hatte auch einen Submission Move.
Charlotte hat den,
den Figure 8. Dann hast du noch Natalya. Gefühlt haben die alle keine Finisher, sondern die haben alle nur Submission Moves.
Ich glaube, das liegt aber ein bisschen daran, also bei Männern ist er wirklich zurückgegangen.
Ja.
Dass WWE ein bisschen versucht, eher auf spektakuläre Momente zu setzen. Ein Submission-Move ist super spannend, ist aber weniger spektakulär. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Mitgrund.
Und auch 50-50-Booking.
Ja, und plus natürlich eine Aufgabe, finde ich auch immer eindeutiger als ein Pinfall. Genau. Klingt irgendwie doof, ja. Aber das Abklopfen tut mehr weh, sozusagen, als ein Pinfall. Und vielleicht ist es auch so eine Art und Weise, um die Leute, so, also die Wrestler so ein bisschen zu schützen, quasi.
Nur die Wrestlerinnen
nicht. Standing zu behalten. Nur die Wrestlerinnen nicht, genau. Die dürfen abklopfen, weil Frauen sind ja zarter beseitet. Der Patrick fragt noch, welche Moves, die heute bei WWE nicht mehr gezeigt werden dürfen, zum Beispiel Piledriver, vermisst ihr am meisten? Ich sag, weiß ich nicht.
Denkt ihr gerade auch nach, welche
ganz einfach, Leute, sind? Ganz einfach.
The Canadian Destroyer?
Nee. Also, wenn ich den jetzt sage, sagt David direkt, ach, klar, natürlich. Patrick. Aha.
Oh ja. Oh ja.
Siehste, easy.
Warum man den rausgenommen hat, ist, oh Gott, wenn ich dran zurückdenke, wir hatten ja vorhin gesprochen von coolen Momenten und so, wo Randy Orton damals, als er den Psycho gespielt hat, und dann die Fehde mit Triple H, das war so gut. Also, so langweilig er danach wurde, aber das war so unfassbar gut. Und dann kam dieser Punt-Kick gegen Vince, der super schlecht gefallen ist, aber es war einfach so gut. Warum man den rausgenommen hat, ich find's so traurig.
Ja, ich kann es total nachvollziehen, weil der einfach hochgradig gefährlich ist. So, aber ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt an Puntkick nicht gedacht, aber ja, weiß ich nicht. Halte ich mich raus, ich enthalte mich mal zur Abwechslung. Ich kann doch ohne Puntkick ganz gut leben.
Entschuldigung. Langweiler.
Nächstes Mal Olaf, ja. Puntkicken.
Du bist aber dafür, dass Matches unterbrochen werden, wenn einer leicht blutet.
Genau. Der Axel fragt per fragen@headlock.de, glaubt ihr, dass die WWE in absehbarer Zeit, sagen wir in den nächsten 5 Jahren, mal eine Weekly oder sogar ein Pay-Per-View in Deutschland beziehungsweise auf dem europäischen Festland veranstalten wird? Was spreche dafür, was dagegen?
Dagegen spricht alles, was man sieht, wenn man bei einer WWE-Hausshow ist. Die Fans,
ja.
Also die Anzahl der Fans, teilweise die Stimmung, also nee.
Also Moment, er hat ja gefragt, Deutschland beziehungsweise europäisch. Noch ist ja zum Beispiel England Europa.
Festland.
Aber nicht Festland.
Ja, Festland, okay, aber ey, gibt eine Zugverbindung. Können wir nicht einfach sagen, ob das auch in England stattfinden könnte? Weil da vielleicht noch, aber können wir mal,
ja, genau, so
einwerfen, die Uhrzeit.
Genau. Ist
ein bisschen schwierig, ne?
Ja, aber so könnte man die Frage eigentlich beantworten. Also, wenn dann überhaupt, dann in England. Also, Deutschland sowas generell nicht, weil dafür ist der Markt hier wirklich zu klein. Und da werden ja auch immer so 14.000, 15.000 Leute angepeilt. Das schaffst du eben nicht. Aber ich sag mal, würdest du jetzt einen SummerSlam oder sowas, oder sagen wir mal, würdest du irgendwie ein Extreme Rules in London im O2 veranstalten? Das Ding hast du aber ruckzuck ausverkauft. Da bin ich mir sicher.
Ich sag mal so, wahrscheinlicher ist, dass ein Pay-Per-View in Deutschland stattfindet, dass ein Pay-Per-View in Katar stattfindet.
Ja, wirklich.
Wahrscheinlich, ja. Meine Frage ist ja halt noch, ob zum Beispiel auch in ein paar Jahren, wenn der Brexit irgendwann mal durch sein sollte, ob dann immer noch so viel WWE-Wrestling da geboten wird.
Gute Frage.
Ne? Hm. Das ist auch eine andere Geschichte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein echtes Hindernis sein wird, wenn da die Einfuhrzölle und keine Ahnung was eventuell höher sein werden, oder es alles komplizierter ist mit der Abfertigung. Mal gucken. Deswegen, also ich halte es da eher wie Kai. Ich glaube da nicht so recht dran. So, wir haben noch 2, 3 persönliche Fragen. Der Sascha, übrigens mit dem perfekten Mail betreff Olafs Größe, habe ich mich sehr drüber amüsiert. Und er fragt, wie groß ich eigentlich bin, weil wir zuletzt beim Gürtel-Podcast, da warst du ja auch dabei, Kai, so oft über meine Größe gesprochen haben, dass ich mich hier hinter einem Wrestling-Belt verstecken könnte und solche Sachen.
Das war.
Ja, ich bin 1,68. David, wie groß bist du?
Hast mich schon mal gefragt.
Aber nicht on air.
1,70, laut Person, laut Arzt.
Verdammt.
Ja.
Gut, weiter geht's.
Also ich bin auch ein Schlumpf, aber ich muss dazu einwerfen, meine Eltern sind 1,56 und 1,55.
Ja, meine Mutter ist auch irgendwie 1,58 nur noch. Also mein Bruder ist mit 1,78 der Größte in der Familie.
Arbeiten alle bei Gringotts. Ja.
Das ist jetzt so gerade diskriminierend. Shame.
Der Sascha fragt noch per fragen@headlock.de, warum zur Hölle bekommt man vor Pay-Per-Views schon tausendmal dieselben Matches in den Weeklies, beispielsweise Roman Reigns gegen Shane und Drew McIntyre? Das ist so langweilig. Liegt es an der Einfallslosigkeit des Bookings und Storytellings? Ich kann die WWE-Oberen einfach nicht verstehen. Irgendjemand muss doch merken, dass es keinen Menschen interessiert. Oder geht das nur mir so? Ich fluche da schon gefühlt 2 Jahre drüber.
Willkommen in diesem
Podcast. Antwort haben wir heute. Genau, ich gerade sagen, ich glaube, die Antwort haben wir heute im Podcast gegeben, aber ich wollte die Frage nicht einfach so unter Tisch fallen lassen. Deswegen, ich glaube, das haben wir heute hinlänglich beantwortet. Und dann fragt der Volker noch, nehmt ihr beim Bowling-Turnier beim World Tag Team Festival von WXW teil? Da gibt es ja so ein Triple Threat Bowling-Turnier diesmal.
Was?
Ja. Also bis jetzt noch nicht, sagen wir es mal so. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber bis jetzt noch nicht. So sieht's aus. Es sei denn, Kai sagt jetzt, oh, Olaf, da müssen wir unbedingt hin.
Wenn ich mit dem Team teilnehme, nehme ich mit Team Prost teil.
Du Verräterschwein. So, nächste Ausgabe ist der Kai da nicht mehr dabei. Ja, Fans und Wrestler.
Und sowas. Das ist aber auch von Fans.
Olaf, lass er mitmachen, ich will er mitmachen.
Ja, dann muss er erstmal kommen, aber dann müssen wir zu dritt sein.
Und das ist,
ja,
komm, das ist übrigens nach der Show, mit. Ne?
Ja, genau, das ist immer nach der Show. Es muss super spät und genau. Mitternachts-Bowling quasi. Naja, aber egal wie, schaut einfach mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir gucken mal, ob wir da mitmachen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es ja keinen Plan für. Dann sind wir durch. Es sei denn, einer von euch möchte noch was sagen. Im Zweifelsfall David.
Ich benehme mich in letzter Zeit immer.
Was denn? Ja, aber dein Ruf eilt dir voraus wie Donnerhall, weißt du?
Ja, okay. Wenn ich bin ja immer derjenige, der das sagt, was du eigentlich hättest sagen sollen. Schreibt gerne in den Kommentaren drunter, was eurer Meinung nach der Hauptgrund ist, warum es bei der WWE so schlecht läuft.
Sehr schön. Du machst das doch immer so eine Frage. So, Olaf, ich hab da noch was. Weißt du, Columbo-mäßig kommst du noch mal an und sagst, ich hab mir jetzt noch was eingefallen.
Ich habe da noch 1000 Sachen. Da müsste ich dann zurückspulen und sagen, ey, wisst ihr noch diese Storyline? Man hat daraus nichts gemacht, dabei war das so großartig. Naja.
Naja, so ist das. Ansonsten, ihr lieben Leute da draußen, ihr wisst natürlich, wenn euch das hier gefällt, findet ihr uns bei Patreon und bei Steady, patreon.com/headlock.de, steady.com/headlock.de. Da findet ihr uns jede Menge Podcasts, jetzt zuletzt die Fight for the Fallen Review mit Kai und mir, davor hatten wir auch Impact Slammiversary da gereviewt. Nächste Woche soll es da auch die Helden geben und das Gastspiel haben wir auch wieder am Start, also reichlich Content. Ich glaube, momentan so viel Zeug wie da jetzt momentan online geht, haben wir noch nie gemacht. Insofern lohnt es sich, da einzusteigen und uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ich sag schon mal hier an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Kai und Dankeschön David. Gerne. Und nächste Woche sind wir dann hier wieder am Start mit einem WCW-Thema. Freut euch da drauf, da geht's nämlich Head-to-Head im Monday Night War, der Pilot, den hauen wir hier raus. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Woche, tschüss.
Tschüss. Ich warte übrigens noch immer auf den Payoff der Fehde zwischen Adam Rose und dem Hasen.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.